Ich begrüße Sie zur Vorlesung Spielegeschichte, hier noch Klassiker der Spielegeschichte, so hieß die früher mal, aber jetzt heißt die Spielegeschichte. Heute geht es um das weite Thema der Sportspiele, mit Ausnahme von Rennspielen, die wir ja schon letzte Woche besprochen haben und die häufig auch unter Sportspiele subsumiert werden, was genauso schwierig ist, wie sie unter Simulationen zu fassen, weil es bei Rennspielen ja die ganze Bandbreite gibt. Es gibt ja durchaus eben Rennspiele, die nicht als Sportsimulation sich betrachten, sondern ganz andere Spielmechaniken unterbringen, was ja auch einer der Gründe ist, dass sie hier als eigenes Genre ausdifferenziert wurde. Worum es auch nicht geht, ist E-Sport. Das hat zwar einen Zusammenhang zu Sport, ist aber eher ein performatives Genre. Also es gibt nicht ein bestimmtes Spiel, was E-Sport ist, oder man kann ein bestimmtes Merkmal rausarbeiten, was ein Spiel zu einem E-Sport-Spiel macht, sondern es entscheidet eine Community von Menschen, die sich E-Sportler nennen, also die das sehr kompetitiv betreiben. Und das können dann Strategiespiele sein, Shooter, Aufbauspiele, Plattformer, Brawler, also alle möglichen Dinge, die man als Sport betreiben kann, als E-Sport. Sodass ich es unter ein performatives Genre packe, was in dieser Vorlesung ja nur am Rande gestreift wird. Vielleicht ändert sich das irgendwann, dass man das Gefühl hat, okay, es gibt Merkmale, die einen Titel als E-Sport-Titel ausweisen, aber meiner Beobachtung nach ist es eher die Entscheidung von Menschen zu sagen, wir machen eine Liga dazu, wir machen regelmäßig Turniere, wir machen einen Dachverband und was auch immer. So dass ich dann, also ein E-Sportler ist egal, was er in die Hand nimmt, der betreibt es als Sport, wenn man so will. Und das hängt nicht vom Spiel ab. Da hinzu kommt der große Blick auf Amerika, weil natürlich viele Spiele aus Amerika kamen, gerade aus den Anfangszeiten oder aus Japan, aber die japanischen Sportspiele waren viel überschaubarer, sodass ein Großteil der Spiele ja bis heute, so Electronic Arts, dann doch den amerikanischen Markt bedient. Das ist nicht zufällig, dass die amerikanischen Spiele Baseball und Football so groß im Kurs stehen. Und die Frage ist auch, warum eigentlich Sportspiele so viel Emotionen wecken. Also warum beschäftigt man sich mit Sport überhaupt? Hier gibt es einen schönen von Penny Arcade vor ein paar Jahren, 2013. Was ist das für ein Dreck? Oh, hör mich an, ich habe was Tolles rausgefunden. Denk drüber nach. The quarterback is a wizard. The offensive lines are his tanks. Running backs and receivers are the damage per seconds. And damage is measured in yards. But if all that's true, then football is a game. Who knew, right? Also die Wahrnehmung, es gibt die Trennung zwischen den Techies und den Sportlern, so klassisch aus der Schule und dem amerikanischen Schulsystem, zumindest wie wir es aus Film und Fernsehen kennen, ist das dann auch viel deutlicher verbreitet, dass die eigentlich miteinander nicht viel zu tun haben und deswegen sich auch gegenseitig für ihre Beschäftigung verachten. Wenn man mal ein bisschen entspannter darüber nachdenkt, wie die Teamwahl in der Schulsport bestimmte Menschen benachteiligt hat und einfach auf das Spiel schaut und auch nicht so sehr auf die Fans, die ja auch dafür sorgen, dass gerade Fußball in Deutschland so einen etwas zwielichtigen Ruf hat, insbesondere bei Menschen, die sich nicht so dafür begeistern. Das liegt vielfach weniger an dem Spiel, was neutral ist, sondern an den Menschen, die sich dafür begeistern und von ihrer Begeisterung dann auch immer ziemlich laut ihre Umwelt mitteilen wollen. So, und das kann man alles trennen, wenn man als Spieldesigner draufschaut und sich mal anschaut, was sind das für Spiele? Die Ausgangsspiele ist ja das erste Genre, wo Spiele zum Ausgang stehen. Also wir haben es mit Adaptionen zu tun. Zumindest könnte man es so sehen. Und dann kann man sich die Frage stellen, wie ist die Adaption gelungen und was wird eigentlich adaptiert und was geht es eigentlich bei Sportspielen? Aber es gibt noch eine tiefere Ebene, die will ich hier ganz am Anfang mal angesprochen haben, dass nämlich bestimmte Spiele in bestimmten Ländern ja Hochkonjunktur haben. Also Deutschland ist so Football, aber eher also Fußball, Soccer. Die Amerikaner haben Football und Baseball. In Korea ist es Taekwondo und StarCraft, interessanterweise. Aber in fast allen Ländern gibt es so Nationalsportarten, wo jedes Kind träumt, wenn es mal groß, also nicht jedes, aber viele von träumen, mal groß ist, dann in der Nationalliga zu spielen. Also die auch eine extrem große Jugendarbeit haben, aber auch eigentlich begeisterte Eltern, die ihre Kinder mitnehmen. Und das tradiert sich von Generation zu Generation. Und die beiden Hauptsportarten in Amerika, Major League Baseball und Football, haben eben so typisch amerikanisches Couleur. Man kennt, also ich verstehe Football bis heute nicht. Baseball so ein bisschen besser, aber die Frage ist halt, warum ist das in so einem Land so emotional besetzt? Das kann ja auch einfach, also man kann ja auch zum Volleyball, da würde sich niemand so echauffieren wie beim Finale von Baseball oder von Football. Und es gibt verschiedene soziologische und kulturanthropologische Untersuchungen, und die so ein bisschen auf die Werte abzielen. Und hier ist jetzt von Ronald Briley zitiert, Baseball, schreibt er, seems to embody many of the values coming to dominate in urbanized and industrialized America. A number of scholars have suggested that baseball may be perceived as a sort of mirror in which values, power, politics, fashion class, economics and race may be viewed in microcosm. Also dass das Spiel Baseball die amerikanische Gesellschaft in ihren Werten, in ihren politischen Auseinandersetzungen, aber auch Regeln, Klassenunterschiede, Ökonomien in so einem kleinen Mikrokosmos widerspiegeln. Also das Spiel eben nicht als Magic Circle ohne Auswirkungen und Wechselwirkung mit der Welt, das man betritt, um mal aus dem Alltag zu entfliehen, sondern ganz im Gegenteil, geht in dieses Spiel die Gesellschaft ein und spiegelt das wieder, was in der Gesellschaft angesagt ist oder was dort diskutiert wird. Also die Durchlässigkeit, die im Sport interessanterweise viel weniger diskutiert wird als in Computerspielen, die ja weiterhin so als eskapistische Hochburg angesehen werden. Also im besten Fall ist Zeitverschwendung, wenn man nicht irgendwie längere Schäden dadurch vorträgt. Nicht beim Machen, aber schon beim Zuschauen und passiven Konsumieren von Sport scheint mehr auf dem Spiel zu stehen, zumindest bei den Kernsportarten, wie in dem Fall Baseball. Und interessanterweise, Football, gibt es fast die gleiche Aussage. Football, schreibt hier Hoffman et al., and American identity examines the social conditions and cultural implications found in the football subculture, represented by core values such as competition, conflict, diversity, power, economic success, fair play, liberty and patriotism. Also das ist ein Buch über Football and American Identity, und da schreiben sie auch, Football ist ein Spiegel der amerikanischen Gesellschaft, so ein bisschen wie Baseball, wobei es natürlich Differenzen gibt. Und die Frage ist, könnte man das nicht auch über jede andere Sportart schreiben, wenn sie nur so bekannt wäre? Also was ist zuerst da gewesen, die Begeisterung für Fußball? Und dann projiziert man da rein die gesamten gesellschaftlichen Strukturen oder umgekehrt. Nur Football und Baseball spiegeln das so gut wider, und andere, so Hockey oder Basketball, bleiben oder Soccer in Amerika immer Sekundärsportarten. Also die Frage kann man jetzt nicht beantworten. Aber es ist deswegen vielleicht klar, dass es so viele Spiele in dem Bereich gibt, zumindest in der Frühzeit. Gibt es halt immer auch einen Football- und einen Baseball-Simulation. Ich habe Ihnen dienstags ja schon mal die eine oder andere gezeigt. Und heute soll es darum gehen, gar nicht so sehr, dass ich Ihnen eine Spielreihe nach der anderen vorstelle. Also es gibt viele Sportarten, und zu jeder Sportart gibt es mindestens ein Spiel. Damit wären wir jetzt schon fertig. Sondern heute geht es mehr darum, einerseits, what are sports video games? Aber wie hat sich das entwickelt und inwiefern kann man diesen Spiegel der Gesellschaft auch in den Computerspielen wiederfinden? Und interessanterweise sind Sportspiele dafür besser geeignet als die, ich verlese das gleich, keine Sorge, sind Sportspiele besser geeignet als viele andere Spielarten, vielleicht weil sie nicht so sehr ins Fantastische abgleiten. Also ein Action-Adventure oder ein Plattformer sind häufig fantastische Welten, so dass, was Méliès fürs Kino gemacht hat, tatsächlich Geschichten, die es in dieser Form nicht gibt. Dem steht ja schon im Kino immer gegenüber das, was die Lumières mit ihrem Ausmarsch der Arbeiter aus der Fabrik oder die einstürzende Mauer oder also so Dinge aus dem sozialen Alltag der Gefilmten, der Einzug der Fahrt des Zugs in den Bahnhof. So, dafür stehen diese beiden Richtungen im Kino. Auch da gehe ich ja in der Dienstagsvorlesung immer darauf ein, dass das in der Kinogeschichte auch immer so hin und her pendelt. Wie ist es im Computerspiel? Wir haben jede Menge Fantastisches, also die Reise zum Mond und zum Mittelpunkt der Erde. Da gibt es jede Menge so analoge Erzählungen. Was ist eigentlich mit dem Realismus? Und da gibt es zwei große Genres. Das eine sind die Simulationen, die wir besprochen haben. Also so Dinge wie eben der Landwirtschaftssimulator oder der Busfahrersimulator oder solche Dinge oder vielleicht auch der Stadtsimulator, die immer den Bezug zur Wirklichkeit herstellen und häufig deswegen auch so verlacht werden, das sind ja gar keine richtigen Spiele, man muss ja nicht die Welt retten und außerdem sind die Mechaniken alle so träge, aber vielleicht wollen die auch gar nicht so aufregend sein, sondern Systemverständnis für realweltliche Systeme erwecken. Und das andere Genre sind Sportspiele, die immer auch die Menschen interessieren, die halt mit Elfen und Zwergen nicht so viel anfangen können. Und das finden so, ja, ist ganz nett, aber eigentlich so richtig Begeisterung kommt nur auf, wenn was auf dem Spiel steht. Und das sind vielleicht nationale Werte und deswegen sind Weltmeisterschaften oder Europameisterschaften immer besonders emotional, weil es dort wirklich, da spielt dann halt England gegen Deutschland, dann spielen hier irgendwie 12 hochbezahlte Millionäre gegen 12 hochbezahlte Millionäre aus einem anderen Land, sondern da werden irgendwie zwei Nationen gegeneinander angeführt. Das ist so stellvertretend für militärische Auseinandersetzungen, wo es ja aus der Antike auch herkommt. Also die Olympischen Spiele so als bisschen als Wettkampf der Stämme, aber im Magic Circle des Olympiastadions. So, und jetzt ist die Frage, wie stellen wir, das sind ja schon Spiele, wie stellen wir jetzt Computerspiele dazu? Und Ian Bogost hat das wieder sehr plakativ, also wie er halt schreibt, mal auf den Punkt gebracht. Das ist zumindest eine Diskussion wert. If we see, schreibt er, if we see sports video games as nothing more than copies of our homage to the court and the pitch, then we don't know what we miss out on. Also wenn wir sagen, was ich eingangs ja erwähnt habe, Sportspiele sind Adaptionen. Also es gibt die echte, jetzt echte Fußball und dann gibt es halt diese Kopien oder Hommage an Fußball. After all, from football to sensible soccer, from Feninda to Starcraft. Feninda ist so eine antike Frühform des Football, wo man Bälle behalten muss und durch irgendwie so ein Tor schießt. Sports evolved out of randomness and obscurity as much as deliberation and planning. Okay, also Sport hat sich immer merkwürdig entwickelt und es ist hinterher nicht so ganz nachzuvollziehen, warum die Sport und keine andere. Also warum StarCraft in Korea so groß ist, liegt nicht nur dem Spiel bei. Es hat viel mit Korea in den 90er Jahren zu tun, Südkorea. By allowing sports video games to participate in the ecosystem of sports writ large, we free them from the arbitrary shackles of their computational simulated television existence and allow them to interact with the long history and wide variety of sports of all kinds. Wenn wir also Fußballspiele sagen, das ist auch eine Form des Sports, dann sind sie auch Teil dieses Ökosystems und sind nicht einfach nur eine mediale Rekonstruktion. Allowing sports video games to become a kind of sport rather than a type of media about sport treats both sports and video games with humility and respect. Es ist eben nicht das Gleiche wie eine Fernsehübertragung eines Spiels, weil ich ja in dem Spiel mich beteiligen kann bei Computerspielen. Insofern ist es nicht ein Medium, was über eine Sportart ist, sondern es ist Teil dieses Spiels. Oder es ist dieses Spiel, aber in einer anderen Ausprägung. It reminds us that the domain of sport is far bigger, longer and weirder than that of video games, while still allowing that video games have something new to bring to the table. What are sports video games? They're just computerized variants of sports. Also es gibt diese Spiele in verschiedenen Ausprägungen. Das eine ist auf dem Feld mit Menschen, das andere ist im Computer, wo ja auch Menschen spielen, vor dem Controller halt. Es geht aber immer um dasselbe Spiel. Und es ist nicht, das eine ist das echte Spiel, das andere ist ein medialer Abklatsch, sondern es sind einfach verschiedene Ausprägungen dieses Spiels. So kann man es sehen. Ich sage jetzt nicht, dass man das so sehen muss oder soll, aber es ist zumindest eine Diskussion wert, insbesondere wenn es jetzt E-Sport-FIFA-Weltmeisterschaften gibt, die wahrscheinlich 2020 in die chinesischen Olympiade, gibt es ja dann E-Sports als Medaillendisziplin. Dann spielen sie auf der einen Seite Fußball auf dem Feld und auf der anderen Seite vielleicht am Computer und beide kriegen hinterher eine Goldmedaille und ihr Land wird mächtig stolz auf sie sein. Ab wann ist es eigentlich noch ein Unterschied? Okay, weil die einen müssen hinterher duschen, die anderen vielleicht nicht so dringend, aber ist das wirklich der Unterschied, der Sportarten voneinander unterscheidet, der Grad der körperlichen Anstrengung? Und die Diskussion führt dann doch in die Debatte, ist E-Sport Sport? Sport und was macht man, wenn man, so wie man ja auch auf dem Fußballplatz mal so kicken kann, was macht man, wenn man einfach mal nur so spielt, wenn sich Freunde zum FIFA-Zocken treffen? Machen die dann sowas wie Volkssport, Breitensport oder ist es halt doch nur rumdaddeln, während die Athleten trainieren, um in China eine Goldmedaille einzusammeln? Das sind alles Fragen, die nicht geklärt sind. Also nicht so, dass es da eine einfache Antwort gibt, auch wenn manche versuchen, die klar zu formulieren. Und die Zukunft wird zeigen, wo uns die Sport- und Computerspiele hinbringen. Da will ich heute auch darauf hinaus, um die Verknüpfung von Computerspiel und Computerspieltechnik und Sportarten hinzuweisen. Allerdings müssen wir uns noch durch ein bisschen Historie durcharbeiten. Also wir schauen uns die Gliederung an. Es geht erstmal um die Frühzeit, minimalistische Sportspiele der 70er, die naiven Repräsentationen der 80er, wobei ich die Begriffe noch kläre. Die Parametrisierung der 90er, die Mediatisierung der Nullerjahre und die Frage der Simulation von Sport und dann das, was man auch als Sportcomputerspiel bezeichnen kann, nämlich die Excel Games, also wo Sie als Spieler aktiv werden, als Spielerin. Auch das ist eine Frage, ist es vielleicht eher ein performatives Genre, weil ja da die Aktion des Spielers gefragt ist. Aber die viele Excel Games sind ja nun auch tatsächliche Ausprägungen von Sportarten, sodass man hier wieder so, das ist wieder so, wo so eine Taxonomie allmählich verschwimmt und der Unterschied zwischen ludischem und performativem Genre nicht ganz klar ist. Das macht, finde ich, aber diese vielen Unklarheiten macht Sportspiele viel interessanter als, okay, wie hat sich FIFA 2017 von 2016 unterschieden? Das ist nicht so spannend. Aber es gibt so viele Fragen, die man an Sportspiele stellen kann oder mit Sportspielen, die so ein Action-Adventure nicht zu stellen erlaubt. Umgekehrt natürlich auch, so die Frage der Narrative und der dramaturgischen Aufbauten und der filmästhetischen Verlängerung, das geht alles bei cineastischen Spielen besser. Aber auch hier, wenn wir bei Sportspielen sehen, dass die natürlich auch ihre filmästhetischen Merkmale suchen, die eher in der Live-Fernsehübertragung als denn im Kinoerlebnis liegen. Aber wir fangen mit Sports an, also mit der Frühform, denn auch hier gilt, wie in allen Computerspielen, am Anfang war nicht das Computerspiel, sondern die Amusement Devices, in dem Fall hier so ein früher Flipper von 1937, der auch einfach nur Sports sich nannte, so wie Windows oder so, also ganz generisch. Chicago Coins News Success, so ein mechanischer, ich glaube noch nicht mehr elektrisch, also nicht mehr elektromechanisch, höchstens um den Magneten anzusteuern, also wo sie halt diese Kugel hochschicken und dann fällt die diese Flipper runter, unten können sie wieder ein bisschen hochschicken, aber dazwischen sammelt die Punkte. Was das jetzt mit Sport zu tun hat, ist so eine Frage. Es werden einfach Sportbilder auf diesem Board abgedruckt und dann gibt es halt so eine Anzeige und da steht groß Sports drüber. Action from top to bottom, animated lights, galore thrills until the last second. It's the best game on the market today with the cleverest play you've ever seen. Also es hat doch Licht, also elektromechanisch ist es dann doch. Aber es ist so ein erster Versuch, sich eher am Sport anzulehnen, nicht ein erster, aber jetzt so in dieser Flipper-Welt, um zu sagen, okay, wir greifen einfach auf die, so evocative Storytelling, wir greifen auf die Erfahrung der Menschen mit Sport zurück und vielleicht auch auf die Emotionen und sagen, wenn dieser Ball da runterfällt, das ist so spannend wie ein Football-Match. Hier ist einer der wenigen Dual-Flipper, also wo sie mit zwei Spielern gegeneinander spielen. Crown Soccer Special von Taito 1967. Super Combination Game of Exciting Soccer and Flipper. Double Amusement Appeal for All Age Groups und natürlich auch Double Price. Precisely designed and engineered. Also die gibt es gar nicht so oft bei Flipper. Normalerweise ist Flipper halt gegen die Schwerkraft, aber hier ist Flipper gegen den anderen. Sie kennen das natürlich dann beim Tischkicker. Es ist ja eine ganz ähnliche Entwicklung, dass es alle möglichen Formen gibt, Sport auch in Miniaturformat erlebbar zu machen. Golf und Minigolf. Oder wie auch immer, die Kirmes hat dann ihr Reitrennen, wo sie Bälle werfen, damit die Pferde vorwärts kommen. Also diese Idee, dass man Sport irgendwie auch anders oder bestimmte Sportarten anders darstellen kann, brauchte nicht die Computer, um auf solche Ideen zu kommen. Hier sehen Sie noch Gottliebs Pro Football, die sind schon etwas expliziter, ich habe auch hier das Video mal mitgebracht, expliziter in ihrer Darstellung. Also Gottlieb ist so seit den 30er Jahren ein Flipper-Hersteller. Hier kann man sich das mal anschauen, wenn es nicht so flackern würde. Jetzt flackert es nicht. YouTube ist nämlich kaputt. Jetzt geht es so eingezogen. So, und da, es ist ein Flipper, wie immer, aber in dem Fall hat man das ganze Mittelfeld geopfert. Da gibt es gar nicht viel an Hindernissen, wie in vielen anderen Flippern, um so ein Footballfeld mit bestimmten Lichtern darzustellen. Und das Ganze, wenn man dann sich im Football auskennt, hat man Touchdowns, da gibt es dann spezielle Punkte und so. Also es gibt, so ein bisschen wird die ganze Terminologie von Football aufgerufen und wahrscheinlich gibt es dann auch die richtige Reihenfolge, die man in die einzelnen Tore treffen muss, um dieses Licht dort weiterzubringen. Sie sehen ja, wie sich das Licht vorwärts bewegt, so wie der Football-Player oder hier in dem Fall ist keine Kaffeebohne, sondern der Football, der sich hier langsam vorwärts schiebt, um dann am Ende halt die entsprechenden Punkte zu machen. Ich gucke gerade mal, dass ich Ihnen hier den Ton umschalte. So. Genau. So, wir haben ja noch ein paar mehr Videos vor uns. Also das wäre Gottlieb, Football 73. Und jetzt beginnt in dieser Zeit, also 71, 72 fängt ja die die Arcade-Industrie an. Und man arbeitet mit dem, was man hat. Und das kann man als minimalistische Phase bezeichnen. Minimalismus als Kunstgattung strebt nach Objektivität, schematischer Klarheit, Logik und Entpersönlichung. Typisch für Skulpturen und Objekte des Minimalismus ist das Reduzieren auf einfache und übersichtliche, meist geometrische Grundstrukturen. Das ist eigentlich eine bewusste künstlerische Entscheidung gewesen, auch als Gegenbewegung zur Fotografie und zum Film, die jetzt immer realistischer aufnimmt, gab es verschiedene Varianten, wie man damit umgeht. Eines ist der Gang in die Abstraktion. Also man kann ziemlich deutlich zeigen, dass mit der Kommerzialisierung der Fotografie, einerseits gibt es den Impressionismus als subjektive Interpretation von Bildwelten und dann in den 20er Jahren oder in den 10er Jahren schon so der Gang in die Abstraktion, weil das Gegenständliche, das war abgegessen, also das konnten andere besser darstellen. Und eine der Entwicklungen in der Abstraktion ist dann auch der Minimalismus, dass wir die Grundsubstanz von etwas suchen, was wir darstellen wollen und das dort entsprechend eben abbilden. Bei Computerspielen war es eine technische Notwendigkeit. Tennis for Two habe ich Ihnen ja schon gezeigt, das konnte überhaupt nicht. Das konnte überhaupt nicht mehr darstellen als so eine Seitenansicht von Raketenparabeln, die sich hier einfach Tennisball genannt haben, weil die ganzen Maschinen genau dafür optimiert waren und sie hatten nur 3 Wochen Zeit und haben das dann halt entsprechend umgesetzt. Das war eine sehr frühe Form, die eine Industrie hätte hervorbringen können, wenn nicht Physiker an der Entwicklung beteiligt gewesen wären, die eigentlich gar kein kommerzielles Interesse an Unterhaltungsprodukten hatten, sondern sich die Frage gestellt haben, wie sie die Wasserstoffbombe verbessern können. Es dauerte dann noch ein Jahrzehnt, bis Magnavox Odyssey auf den Markt kam von Ralph Baer. Auch die habe ich Ihnen schon mal gezeigt. Hier gibt es noch ein, ich glaube, das Video habe ich Ihnen nicht, ja, oder ich habe es Ihnen gezeigt. Also das war ja so diese erste Konsole, wo Sie diese Folien draufkleben und dann total aufgeregt mit Ihrer Ehefrau und Ihrem Ehemann. Der eine steuert den, der andere den und das ist der Ball in der Mitte. Habe ich Ihnen ja schon gezeigt. Viel mehr war ja nicht hohl, aber man konnte so ein bisschen den Drall des Balles steuern. Also es war nicht, Sie sehen, man kann den noch abfälschen. Das geht dann später nicht mehr. Tennis, alles, Football. Aber Sie sehen auch hier, dieser Hang ist Skiing. Also dieser Realismus, der 72 noch ganz klar war. Man kam aus der Fernsehshowwelt, also Fernsehspiele oder Sportspiele. Das waren so die Dinge, es gibt und Lernspiele. Das waren so die Produkte, die angeboten werden. Pong von 72, wie ich jetzt gelernt habe, angeblich gar nicht kopiert und es wäre reiner Zufall und so, Nolan Bushnell wäre ein ganz toller Game Designer gewesen, der eben das Pong mitgebracht hat, habe ich Ihnen auch schon gezeigt, was halt eine Tennissimulation ist, Simulation Tennis ist von oben und nicht von der Seite, im Gegensatz zu dem Tennis for Two, aber sich eher wie die Magnavox Odyssey verhält. Und 72 damit das Business der Arcades praktisch im Alleingang hervorbringt. Aber die Welt hat nur darauf gewartet, hatten wir alles besprochen, die Flipper-Automaten standen ja schon. Es kommt dann, und jetzt kommt der Minimalismus. Sie sehen hier, Pong, ich hätte es gerne mitgebracht, wir haben ja oben so einen Automaten, aber der passt nicht hier in den Beamer, weil der nur Fernsehantennensignal ausgibt und das kann unsere Anlage nicht mehr. Aber Sie wissen, wie es, denke ich, wie es aussieht. Und man reduziert Tennis auf das Minimum, nämlich links ein Schläger, rechts ein Schläger, der Ball, der halt, und das war das Neue, je nachdem, ob Sie in der Mitte oder am Rand des Schlägers treffen, in einem unterschiedlichen Winkel abprallt. So, und dann gab es diese gestrichelte Linie, die Punkte oben und die Regel Avoid Missing Ball for High Score. Das waren die ganzen Regeln. Und es war ja auch klar, ich kann die gegnerische Seite nicht beeinflussen, aber ich kann mich verhalten, dass der andere Spieler sich halt bewegen muss. Also es ist ein klassisches Zwei-Personen-Spiel. Es gab auch gar keine KI da drin, das wäre viel zu aufwendig gewesen in dieser Version noch. Und Sie spielen halt eine Version, die man als minimales Tennis bezeichnen kann. Was ist so, dass es noch als Tennis erkennbar ist? Und jetzt geht's los, Taito steigt ein, also aus Japan, und bringt andere Sportarten auf den Markt, zum Beispiel Soccer oder Tennis. Hier sehen Sie nochmal Tennis, aber Davis Cup, also irgendwie Doppel. So, und jetzt können Sie, es gibt noch nicht mal Aufnahmen so richtig davon, ich habe später noch ein bisschen was dabei. Sie können nur an dem Bildschirm sehen, was der Unterschied in dieser Sportart ist. Wie macht man Fußball? Was ist minimales Fußball? Wir brauchen einen Torwart und einen Spieler. Mehr gibt's nicht. Und was Sie hier haben ist, es gibt dieses Tennisfeld, hat oben und unten jetzt auch noch, also links und rechts ein paar Ränder. Es gibt den Goalkeeper, der kann sich bewegen und parallel zu ihm bewegt sich der Spieler im anderen Feld, sozusagen der Stürmer. Und der ist aber rückseitig durchlässig. Der Ball kann durch ihn durch, aber vorne kann er immer hin und her gespielt werden. Sie haben im Grunde genommen eine ganz ähnliche Konstellation wie bei dem Pong und dem Tennis, aber Sie steuern jetzt zwei Figuren. Ich gucke mal, aber ich kann es Ihnen leider... Na, ich weiß nicht, ob ich noch so ein Video habe. Müssen wir mal schauen. Bei Davis Cup ist es ganz ähnlich. Hier steuern Sie auch zwei Spieler parallel. Also Sie haben, in jedem Feld haben Sie zwei kurze Schläger und Sie können sich dann entscheiden, wer wen spielt, beziehungsweise es kann ja sein, es muss immer abwechselnd bedient werden. Andere Spiele, ganz völlig andere Varianten wie Hockey. Was ist der Unterschied? In Hockey gibt es einen kleinen Torhüter, das Tor ist schmaler und der Angriffsspieler ist breiter. So, das ist der entscheidende Unterschied. Hier sehen Sie das in Hockey TV und Pro Hockey ist im Grunde genommen ähnlich, nur ist der Angriffsspieler auch klein. Viel mehr Parameter hatte man gar nicht, also Geschwindigkeiten konnte man, Größe der Figuren und vielleicht Breite der Öffnung, in die das reingeht, das konnte man beherrschen. Alles andere war dann doch der Ball, der von links nach rechts fliegt. Speed Race hatte ich Ihnen, glaube ich, schon sowas gezeigt. Hier sehen Sie mal also solche frühen Autorennen. Das sind alles minimalistische Darstellungen, mit denen man versucht, ein sportliches Erlebnis auf das Minimum zu reduzieren. Basketball, jetzt sind wir aber schon 74, das ist in der Tat eine Erwähnung wert. Gucken wir uns mal an. Oder Arcade. Denn jetzt ganz neu haben wir nicht nur eine Seitenansicht. Es ist immer noch Pong. Also Sie hören es vielleicht daran. Also es ist immer noch das Gleiche, der Ball ist jetzt rund. Aber wir haben auch die erste Darstellung von Ethnizität im Computerspiel. Wir haben nämlich afroamerikanische und westlich amerikanische Spieler. Also die einen sind so schattiert, die sind ein bisschen dunkler in der Hautfarbe. Und das ist ganz klar der Umstand geschuldet, dass die besten Athleten im Basketball Afroamerikaner waren und sind. Oder sehr viele. Und das wurde in dem Spiel entsprechend umgesetzt. So, ja, Sie sehen ja, Sie bewegen in dem Fall, ich glaube, sogar alle vier Figuren gleichzeitig. Ich weiß nicht, warum. Ach so, wahrscheinlich, weil er alleine ist, der eine Kerl. Man kann auch gegeneinander spielen. Man kontrolliert jeweils zwei von diesen Figuren. Also TV-Basketball. Der Unterschied ist hier, wir sind zwei Jahre nach Pong. Die Darstellung der Figuren wird ein bisschen, naja, so ein bisschen realistischer. Also man erkennt jetzt was. Man erkennt, das sollen Humanoide sein, das soll das Netz sein. Und hier, ich schaue mal genau, das kann sein. Hier sehen Sie, das ist die Konsole. Also ich habe Ihnen das ja schon geschildert. Hinterher ging dann alles auf einen Chip und es gab ganz viele dieser Konsolen. Genau, hier sehen Sie mal, das ist Fußball. Soccer also, im wahrsten Sinne. So, jetzt sehen Sie das. Auf der einen Seite durchlässig. Jetzt spielt man Tennis. Das ist Pong. Hockey, ganz anderes Spiel. Und Handball. Das spielt man alleine. Also man könnte es auch Squash nennen, das wurde es auch genannt. Drei Spiele in einem, das war das Große. Das große Alleinstellungsmerkmal dieser Konsolen und das wurden dann immer mehr. Sie sehen hier oben zum Beispiel, hier hat man sogar Tennis, Hockey, Handball und Jai Alai. Das ist auch so ein, also das ist Squash eigentlich. Also Sie können mal abwechseln, schießt der eine und wenn der die Wand getroffen hat, dann kann der andere spielen. Also das, im Grunde genommen sind es immer dieselben Algorithmen, die gleichen, also sehr ähnliche Algorithmen, aber durch die Variation hofft man klarzumachen, es ist echt eine andere Sportart. Hier sehen Sie noch viel mehr, Catch 4, Catch 4 3, Catch 4 2, Catch 4 1, also wie viele Variationen es in Super Pong 4 gibt. 5 great games with up to 14 variations in all. Das ist dann auch so der Höhepunkt dessen, was man dem Konsumenten noch verkaufen kann als unterschiedliche Spiele. Denn tatsächlich stellte sich raus, das Spannendste blieb dann doch Tennis. Also das Minimalste aller Spiele, und wir bauen das mal wieder auf dem Spieleabend, bleibt bis heute auch wirklich interessant. Weil man am Anfang denkt, so, das ist ja kein Spiel, das ist ja ganz simpel. Und dann bleibt man doch hängen, weil es unglaublich viel Skill erfordert. In der Geschwindigkeit, man kann dann die Geschwindigkeit verändern und die Größe des Schlägers, um da auch zuverlässig den Ball zu treffen. Hand-Auge-Koordination at its max. Und natürlich zählt dieses System und bei 15 Punkten ist ein Spieler raus. Gut. andere Spiele, jetzt 78, ist vielleicht so der Unterschied zwischen links der Werbung und rechts dem Spiel Sie. Flüstern, kein Thema. Also, Bowling, a true electronic simulation, wird beworben. Und Sie sehen an den Postern, dass, wenn Sie diese Taito-Poster sich anschauen, das gehörte auch zum Erlebnis dazu, dass man brauchte so ein Bild, um das, was man sieht, darauf abbilden zu können. Also die Abstraktion ist ja so enorm, dass man überhaupt nicht weiß, dass man Tennis spielt, wenn es einem nicht einer sagen würde. So dass man am besten, also das ist auch so, das ist so ein spezieller Kunststil, der, also Illustrationsstil in den 70ern, die halt dafür sorgen, dass die unglaubliche Dynamik des echten Spiels ist in dem Bild viel besser als in dem Computerspiel eingefangen. Und auch hier, also es wird immer darauf hingewiesen in der Werbung, auch hier Basketball, dass sie sich hier wirklich in einem körperlich intensiven Spiel bewegen. Das passiert hier dann auch, nur es ist jetzt, hier haben wir zwei Spiele in einem, Bowling und Basketball. Sie sehen mal, was Bowling bedeutet. Also Sie können sich schon vorstellen, wie dieses Spiel abläuft. Und Basketball auch. Hier hat man einen blauen gegen einen roten Spieler. Also Odyssey 2 ist ja der Nachfahre dann der Odyssey 1. Basketball ist so realistic, the court has a built-in gravity field. Also Sie haben Physik in dem Spiel. Dass die Bälle fallen nach unten. Es gibt wieder diese typische Parabel. So, und das, also das war, ich weiß nicht, ob die das ernst meinten, aber man muss es ja immer aus der Zeit davor sehen. Davor gab es nur so Striche, einfarbig. Jetzt plötzlich zweifarbig mit Menschen oder Männlein und einem runden Ball, der auch noch eine andere Farbe hatte. So realistic. Das zeigt aber auch, wo die hinstreben. Nämlich der Realismus ist das, was man anstrebt. Und man will sich eigentlich, also man ist gar nicht mit dem Minimalismus zufrieden, dem man notgedrungenerweise folgen musste, sondern sobald eine neue Technik auf dem Markt war, das heißt bessere Grafik, bessere Auflösung, mehr Farben, wurde die auch sofort in Sportspielen umgesetzt. Auf der Atari VCS 2600, auch da bis Space Invaders, habe ich ja schon erwähnt, die geben Sportspiele, Kartenspiele, solche Dinge. Ab Space Invaders brechen dann eigentlich so die Shoot'em-ups und Plattformer, also die fantastischen Spiele durch in fantastischen Settings. Aber es gibt regelmäßig auch noch Sportspiele, die veröffentlicht werden. Sie sehen hier mal Video Olympics von 77. Ich weiß nicht, wahrscheinlich spielen die da gerade Hockey. Ich weiß es nicht, was das ist. Oder Football vielleicht, weil da sechs Spieler auf dem Feld sind. Basketball ist die Adaption dieses Taito-Spiels. Bowling aus einer, hier so einer isometrischen Seitenansicht. Golf von 1980, Volleyball von 1982, dann werden also auch Randsportarten aufgenommen. Von sehr erfolgreichen gibt es da mal einen Teil 2, also Football 2 oder sowas, aber im Wesentlichen so viele Möglichkeiten hatte man nicht auf der Konsole. Galt eine Sportart mit einer Veröffentlichung aus abgehakt, fertig, und dann kamen dann Randsportarten, also die in der Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit Randsportarten waren, die kamen dann halt auch noch dazu, bis die Konsole ja 82 ging sie ja dann noch ein. So, das ist so der Weg, eigentlich schon der Übergang weg vom Minimalismus und der Drang zum Realismus, aber das wäre das nächste Kapitel. Auf dem elektronischen, am Handheld-Markt geht es ja mit Mattel Electronics auch los, 78, die habe ich Ihnen ja auch schon gezeigt, diese kleinen blinkenden Lichter, das war ja nicht mal ein Display, das waren ja nur so kleine Dioden, die an- und ausgehen konnten, wenn man die richtigen Tasten drückt, weil für, also in der Größe war ein Display nicht zu denken. Aber auch hier sind, also es sind längst nicht alle, es gibt eine Menge andere Spiele, aber so Basketball, Soccer, Baseball, Hockey, Football hatte ich Ihnen auch schon gezeigt, das gibt es natürlich auch. Und auch das Interface extrem minimal, minimalistisch, so was man damit anstellen konnte. Man hatte diese vier Tasten und dann noch zwei andere und musste damit dann irgendwie sein Spiel umbauen und auch gestalten, dass man die möglichen Spielzüge auch ausführen konnte. So, also hier gilt, alle Dispositive drängen zum Sport unter anderem. Die drängen auch in andere Richtungen, aber der Markt weitet sich. So kommt dann Ende der 70er, also nicht im Mobilen, das dauert noch ein bisschen, aber auf den Konsolen, wechselt der Minimalismus zu dem, was ich mal naive Repräsentation nennen möchte, die definiert wird als Arbeiten von nicht künstlerisch ausgebildeten Personen, siehe Autodidakten, aus verschiedenen Gesellschaftsschichten. Bei den Darstellungen handelt es sich häufig um die Wiedergabe der persönlichen Wunschträume des Kunstschaffenden. Die naive Kunst, mit großem N, spiegelt oft die sogenannte heile Welt wider. Die Gestaltungen sind meist naturalistisch, aber unter Missachtung von Perspektive und Anatomie ausgeführt. Wenn Sie sich das anschauen, so naive Malerei, ahnen Sie schon, wo das hinführt. so in solche heimatlichen Landschaftsdarstellungen. Häufig, also von warum Autodidakten, weil die keine Ausbildung als Künstler haben, also vielleicht perspektivisch und anatomisch korrekt gar nicht zeichnen können, nicht mal wenn sie es wollten, aber eine bestimmte Vorstellung haben, wie so ein schönes Bild auszusehen hat, thematisch eben heile Welt, also schöne Landschaften, glückliche Menschen, also ein bisschen die Schlagermusik unter der Malerei. Und so ist das dann auch in Computerspielen, kann man sich ähnlich sehen. Computerprogrammierer waren, also Spielprogrammierer waren häufig Autodidakten, das waren so Garagenproduktionen und es konnte ja, also es gab keine große Qualitätskontrolle. Wer ein vernünftiges Spiel programmieren konnte, fand meistens auch einen Publisher aus verschiedenen Gesellschaftsschichten. Und die persönlichen Wunschträume des Kunstschaffenden, also es war halt keine Zusammenarbeit mit Sportlern hier erforderlich, sondern mehr der sportinteressierte Programmierer. Programmierte dann World Series Major League Baseball oder Super NFL Football. In between 1980 and 85, practically every kind of sport had a game released in its honor. Included in that were horse racing, bullfighting, rock climbing and professional wrestling. Die gibt's, also Bullfighting weiß ich nicht, ob es das noch gibt, aber Wrestling gibt es ja bis heute. Und Sie sehen hier für die Intellivision, eine der konkurrierenden Konsolen aus der zweiten Generation, die halt hier, sehen Sie ja, Blackjack, Football, Tennis, Backgammon, Soccer, Hockey, Auto Racing, Auto. Das ist hier jetzt gar nicht eine Werbung für nur Sportspiele, sondern das war halt die Menge von Spielen, die es gab. Sie konnten auch Space Battle und Sea Battle kaufen, aber das meiste waren dann doch Sportspiele. Weil man natürlich sich auch an das Publikum wandt und sagt, die kennt ihr die Spiele und wollt ihr das nicht auch mal nachspielen? Sie sehen, die Darstellung drängt in die Perspektive. Natürlich sind das keine 3D-Spiele. Also das sind ja dann doch mit Sprites, die sich bewegen und man malt halt dann so mit Perspektive diese Fluchtlinien für das Footballfeld und letztlich bewegt man sich in den 2D-Raum auf der Oberfläche. Aber der Wunsch drängt ins Fernsehbild. So wie man es als Zuschauer erlebt, nicht die Ego-Perspektive, wie man es als Spieler erleben würde. Das gibt es bis heute kaum Sportspiele aus der Ego-Perspektive. Es geht meistens darum, das Kamerabild einzufangen, was man aus dem Fernsehen kennt. Aber es bleibt naiv, also auch hier mehr der Technik geschuldet. Wahrscheinlich hätten sie damals auch schon mehr gemacht, wenn es die Technik hergegeben hätte. Aber man kann halt jetzt hier vierfarbige Spiele und man kann nur eine bestimmte Anzahl von Sprites darstellen und von Kollisionen erkennen und von vielen Parametern, die heute Sporterlebnisse oder Sportspiele beeinflussen, war man weit entfernt. Ein schönes Beispiel für die Arcade, die grafisch weit voraus ist dem, was man am Fernsehen spielen konnte, ist Track and Field, hatte ich ja auch letzte Woche, glaube ich, mal erwähnt, dass wir uns das heute anschauen. Track and Field ist Leichtathletik mit bärtigen 70er-Jahre-Athleten, kurzen Hosen. Aber hier unterschiedliche Hautfarben, um klarzumachen, dass das eine internationale Veranstaltung ist. Was nicht selbstverständlich ist in Medien. Aber gut, hier sehen Sie jetzt mal Sprachausgabe, hören Sie. Wir könnten es spielen, das kann ja doch nur einer spielen. Und man spielte das an einem Joystick und um zu rennen, musste man den immer ganz schnell hin und her wackeln. Also oder dann vielleicht auf zwei Knöpfe drücken auf der Tastatur. Es war körperlich anstrengend und zwar wirklich, wenn man das lange spielt, das geht unglaublich auf das Handgelenk und auf den Joystick auch. Also es war einer der Arcades, die am häufigsten kaputt waren, weil das eine unglaubliche mechanische Anstrengung erfordert. Hier sehen Sie es auch, dass das nächste, hier muss er schnell laufen und dann den Winkel einstellen, um Weitsprung zu machen. So, und dann wird gemessen. Jetzt aber nochmal. Viel zu früh abgesprungen, er darf bis zur weißen Linie rennen, aber dafür ist er weitergekommen. Ja, drei, first try, second try, third try. Das Problem ist, wenn Sie über die weiße Linie laufen, sind Sie raus. Deswegen ist es so ein Abwägen bei der Geschwindigkeit, wann Sie auf den Sprungknopf drücken. Genau, jetzt kommt, ich glaube, es gibt vier, genau, jetzt kommt Speer. Also soweit hätte ich es eh nicht geschafft. Ich habe dieses Spiel, also ich bin immer beim Weitsprung gescheitert dann. Wir haben es aber oben, wenn Sie es mal interessiert, können wir es gerne mal auflegen, dass Sie auch mal im Handgelenk spüren, was man in den 80er Jahren als fordernde Spieler, also performativ ist das schon ganz clever gemacht, dass Sie eben nicht nur auf die Rennentaste drücken und dann auf die Wurftaste, sondern Ihre körperliche Leistungsfähigkeit entscheidet über Ihren Spielerfolg und nicht Ihr Hand-Auge-Koordination oder dass Sie es richtig zum richtigen Moment, Sie müssen nicht nur im richtigen Moment drücken, Sie müssen erstmal Tempo aufbauen und das kostet Kraft. Das kennt man heute noch aus Quicktime-Events, wenn Sie dann angegriffen werden, dann müssen Sie ganz schnell auf die Dreieckstaste drücken, damit irgendwas passiert. So kann man sich das vorstellen. Nur geht es hier halt um Joysticks, die Sie zu bewegen haben. Jetzt noch Hürdenlauf. Es ist auch kein Zufall, dass die alle gleich aussehen, weil man nicht so viele Sprites-Animationen hatte. Also man hatte die gleichen Animationsschemata und dann hat man einfach eine andere Farbe auf die Sprites gelegt. Das war einfacher, als neue Figuren zu bauen. Ach so, und was es auch gab, nicht auf der Arcade, aber wenn Sie Homecomputer-Adaptionen haben, da diese Joysticks so unglaublich gefordert wurden, gab es dann Spezial-Joysticks, da konnten Sie eine Taste umlegen und die hat dann intern emuliert dieses Links-Rechts-Wackeln. Also es gab so Cheater-Joysticks, damit man dieses Spiel spielen konnte, ohne sich allzu sehr anstrengen zu müssen. Was wiederum bedeutet, schon die fünfte Disziplin, wie weit verbreitet diese Spiele waren, dass man auf dem Markt, der ja eh nicht so riesig war, spezielle Hardware anbieten konnte, um ein bestimmtes Spielgenre besonders gut zu spielen. Also außer diesen Sportspielen brauchte man es nie, das Wackeln von Joysticks. Ich weiß gar nicht, was man hier tun musste. Ich glaube, drehen oder man musste irgendwas machen. Der ist jetzt raus. Genau, jetzt war es das. Versagt. Jetzt kommen wir nicht mehr aufs Siegertreppchen. Die Musik, Chariots of Fire, nicht? Also, auch das. Also das ist so ein Spiel, wenn man das analysiert, kann man es nur unter seinen kulturgeschichtlichen Kontexten wahrnehmen. Also was da alles mit reinspielt. Vielleicht gibt es auch die eine oder andere Anspielung auf Sportgroßereignisse aus den frühen 80ern. Das ist mir gar nicht bekannt. So, das ist Track and Field, sehr wirkmächtig. Es gibt dann andere Spiele auf dem C64, Summer Games. Summer Games hat nicht nur eine Opening Sequence, also das waren ja die Olympischen Spiele mit so einer Flamme, die dann entzündet wird im Stadion. Sie konnten sich auch das Land aussuchen, mit dem sie spielen und dazu wurde passend die Hymne gespielt. Und neben USA, France, Great Britain gab es dann auch sowas wie Epics, das war nämlich die Firma, die hatte ihre eigene Hymne. Da konnten sie antreten und Sie sehen links verschiedene Disziplinen, also dann auch sowas wie Reiten, Fahrradfahren, Kanufahren, also auch Sportarten, die jetzt in Track and Field so gar nicht drin waren, Stab, Hochsprung, Fechten, also alles sehr, sehr verschiedene Sportarten, die von der Mechanik musste man auch immer rausfinden, was muss man eigentlich jetzt tun, damit das Pferd läuft oder damit das Kanu fährt. Und das war Teil des Spielerlebnisses, dass man überhaupt erstmal die Steuerung lernte, um die einzelnen Sportarten richtig auszuführen. Und dann gab es am Ende eine Siegerehrung, erster, zweiter, dritter pro Disziplin und ins Ganze. Also es waren sehr erfolgreiche Spiele, gab es dann auch Winter Games, also das sehen Sie unten die Flaggen und die schottischen Hochland Games und alle möglichen Spielarten gab es, die so ihre Olympiaden ausführten, um klarzumachen, Sport hat einfach eine große Vielfalt. Und plötzlich verschwand es dann auch wieder, interessanterweise gibt es heute kaum noch. Und was anderes, was in den 80ern auch auftaucht, sind die Fantastic Sports Video Games, also Sportarten, die es zwar nicht gibt, aber die es theoretisch geben könnte. Sowas wie Speedball oder Brutal Sports Football. Da haben sie ja im Prinzip ein Hack-and-Slay-Spiel und Football. Oder Blood Bowl gibt es ja bis heute noch. Also mit irgendwelchen Orks, die dann auftauchen, wo dann man die Action-Sequenzen aus Sidescrawlern verbinden konnte mit sportähnlichen Regeln. Speedball war relativ erfolgreich, weil es auch einen Fernsehfilm gab, der so ähnlich funktioniert, also einen Kinofilm gab, der so ähnlich funktionierte, auf dem das basierte. Also es sind meistens besonders brutale Sportarten, wo man extrapolierte, ja, und so um 2010 herum wird Sport nur noch von also Selbstmordattentätern ausgeführt, weil man auch mal sterben kann auf dem Feld und es setzt sich die brutalste Mannschaft durch. Und deswegen gibt es diese Fantastic Sports Video Games. Das ist insofern interessant. Die Frage ist das überhaupt noch ein Sport, Computerspiel, wenn es überhaupt keine Referenzsportart gibt, die so ausgeführt wird? Zumindest Burgos hätte jetzt hier, müsste jetzt sagen, nein, es ist natürlich nicht, weil es nicht eine computerisierte Form einer Sportart ist, sondern es ist einfach ein fantastisches Spiel, was so Anleihen macht an Sportarten. Aber wir sehen gleich auch noch die umgekehrte Variante, dass man aus Sport Computerspiele macht. Und das bringt uns dann in die 90er, ins Zeitalter der Parametrisierung, wenn ich das so nenne, also wo man anfängt, den Realismus, den man ja immer schon angestrebt hat, also sobald man es konnte, hat man die Sprites eingefärbt und mit perspektivischer 2,5D-Darstellung versehen, den jetzt ernst zu nehmen und nicht nur grafisch ernst zu nehmen, sondern sich zu fragen, was macht eine Sportart eigentlich aus? Das sind nicht die Bilder, die es liefert, sondern das ist die Leistung der einzelnen Athleten und das, was man beherrschen kann, ist den eigenen Körper bzw. das Sportgerät. So, und auch das ist keine Erfindung der Computerwelt, aber Computer können das so besonders gut verarbeiten. Sie sehen hier ABBA, die American Professional Baseball Association, hat ein Spiel rausgegeben, in dem für jedem Spieler wird eine Karte zu, also der bekannten Spieler, der Baseball ist, dieser Bass, Baseballspieler, der kriegt eine Karte. Es gibt so seine Werte, wie viele Hits hat er gemacht, was hat er für Home Runs, was waren eigentlich seine Ergebnisse. Und dann können sie das so wie Quartett gegeneinander spielen. Hier ist vielleicht das bekanntere Strat-O-Matic. Das gibt es bis heute als Computerspieladaption. Und dann müssen sie, das ist wie so eine Mischung aus Rollenspiel und Quartett. Also sie haben ihre Mannschaft aus den Karten zusammengestellt, die sie auch jedes Jahr neu kaufen konnten mit den aktuellen Spielerwerten und konnten dann gegeneinander spielen und mussten würfeln. Und der hat einfach eine höhere, da gab es lange Tabellen, in denen sie auswerten. Wenn sie eine 5 würfeln, bei dem bedeutet das, er schafft es und bei dem anderen bedeutet, er schafft es halt noch nicht. Und das war so die Vorstellung, dass man Sport eigentlich als tabellarisches Vergnügen spielen konnte, ohne dass man irgendwelche Bilder hatte. Also es gab, Sie sehen ja diese Figuren da, das waren unerhebliche Ausstattungsmerkmale. Es gibt noch nicht mal ein Feld, nur da unten so ein schematisches Feld, aber das war kein Spiel, wie das, man das aus Mensch ärgerlich nicht kennt oder Monopoly. So eine Visualisierung und alles spielt sich in den Köpfen der Spieler dieses Strat-O-Matic-Spiels ab. Das wird sich im Computerspiel wiederfinden, wenn Sie die ganzen Football-Bundesliga-Trainer Spiele haben, dass hier Sport reduziert wird als besondere Verknüpfung von Zahlen. Also, dass man würfelt, ein bisschen, es gibt ein Element des Glücks, aber der Rest hängt dann davon ab, wie gut ihr Team ist und dieses bessere Team wird sich langfristig auch durchsetzen. Das ist 1961 enorm erfolgreich. Sehr viele Game Designer sagen auch, also gerade im Sportbereich, aber auch so Richard Garfinkel, der Magic gemacht hat, war ein bekennender Strat-O-Matic-Fan. Und auch sehr viele der frühen Sportspieler im Computer lassen sich davon inspirieren. Das ist so die Parametrisierung des Sports und nicht die Visualisierung. Und das führt dann zu solchen Spielen hier, 83 haben sie Football, Computer Football Strategy, indem sie auch hier in einem Bildschirm halt die Spieler Statistiken haben, dann müssen sie das aufstellen und das eigentliche Spiel, was sie da absehen, das können sie gar nicht mehr steuern. Also das macht dann der Computer. Sie machen als Stratege und Trainer, bauen die richtige Mannschaft zusammen, aber das Spiel selber ist dann ein Ablauf, der computergesteuert ist. Im Grunde genommen die Übersetzung dieser Kartenspiele in eine Maschine, die das viel besser kann. Wer will ja mit solchen Tabellen umgehen? Das muss man als hartgesottener Fan. Hier kann man sagen, okay, der ist schnell und der ist clever, dann packen wir die mal so ins Team, der kommt nach links und rechts. Sie konnten ihr spielerisches Wissen dort testen, ob sie das System Baseball oder Football verstanden haben. Und das ist halt Sport. Auf dieser Ebene ist ein System von Parametern und sie lassen solche Parameterkonstellationen gegeneinander antreten. Dann gibt es noch sowas wie Tagesform und Glück, aber in the long run gewinnt dann der geschickter war, und zwar sein Team so einzusetzen, dass es sich auch am besten entfalten konnte. So wird Fußball ja heute auch verhandelt. Deswegen kauft man die besten Spieler für Millionen, weil man weiß, der trifft halt so und so oft und solche spielerischen Werte sind da sehr entscheidend. 87 ist dann das erste Sportsimulationsspiel, was sich als solches versteht, Early Wafer Baseball, was anders funktionierte als die wir bis dahin gesehen haben. Da ging es immer so um das eine Match, das eine Spiel und dann war gut. Und man hatte im Wesentlichen auch keinen Einfluss auf die Figuren. Man konnte höchstens mal die Nation auswählen, aber auch die hatte keinen Einfluss auf die Spielperformance, sondern höchstens auf die Farbe der Trikots. Und was wir hier haben in Early Wafer Baseball ist die komplette Saison Also dass die wirklich mehrere Spiele haben. Es gibt den Arcade-Modus, in dem sie tatsächlich das Spiel spielen, aber es gibt vor allem den Manager-Modus, in dem sie ihre Mannschaft verwalten. Den Single-Pitch-Mode, um das ein bisschen zu üben. Es gibt eine Stimmsynthese, so wie wir es aus Track and Field kennen. Es gibt einzelne Stadien, die auch sich an echte Stadien orientieren. Wenn Sie sich letzte Woche an die Rennspieler erinnern, haben wir auch Rennstrecken mit Laserscannern, fährt man die heute ab. Das gab es da nicht mit Laserscanner, aber zumindest sagen, das ist hier in New York, das ist in Chicago und vielleicht sehen dann die Felder ein bisschen anders aus oder das Grün ändert sich. Es werden, um diese Statistiken aufzubauen, Baseball-Profis, also gerade Manager, mit einbezogen in das Game Design. Es gibt die Statistik der Spieler und eine jährliche Mannschaftsstatistik, die man kann das auch dazu laden. Also man kauft eine Diskette und kriegt das dann neu und musste deswegen auch die Spieler lizenzieren, dass man die echten Namen hatte und nicht irgendwelche. Und es gibt eine KI, die sich dafür einsetzt. Also wenn wir uns das mal anschauen, Early Wafer, Baseball 1987. Also wir müssen es jetzt nicht 10 Minuten lang anschauen. Also hier hat man mal so den, es hatten wieder was von Rollenspielen, also den frühen Pen and Paper Rollenspielen, in denen sie ja auch jede Menge dieser Listen hatten, die sie verwalten. Und es ist nicht ein Sportspiel, was auf die große Action setzt, sondern vor allem eins, wo sie immer entscheiden müssen, wen setze ich als nächstes hin, wen setze ich an den Schläger, wer wirft, wer ist Pitcher, wer ist Fänger. Und dann entscheidet der Computer, ob der getroffen hat oder nicht. Also die Zahlen, der echte Spieler guckt oben auf die weißen Zahlen im schwarzen Feld und unten das Bild ist ziemlich egal. Also da passiert auch nicht viel. So, jetzt kann man immer fragen, wen interessiert das? Also wer hat sowas gespielt? Also es war natürlich eine Nische, aber den hartgesottenen Baseball-Fan, der ja auch Sportwetten macht, weil er auf bestimmte Leistungen wettet, den interessiert das tatsächlich mehr. Und warum ist es so? Naja, eingangs erwähnten die amerikanischen Werte, weil da mit diesem Spiel so viel Emotion verknüpft ist. In Amerika ist es ja studienentscheidend. Wenn Sie guter Baseballspieler sind, kriegen Sie ein Stipendium und können irgendwo studieren, wo Sie sonst gar nicht hinkämen. Und es ist einfach so ein familiäres, der Besuch des Stadions oder der Spiele. Das sind alles so Dinge, die in Deutschland auf dem Fußball im Fußball stattfinden, in dem es dann auch ähnliche Spiele gibt. Also der Bundesliga-Manager fängt ab 89 an. Dann Anstoß der Fußball-Manager von 93 bis 2006. Das ist ähnlich wie dieses Baseball-Spiel, das sehen Sie ja dann da unten, haben Sie mal so eine Baseball-Verwaltungsvariante, Out-of-the-Park-Baseball. Das sind alles Spiele, in denen Sie die Mannschaften verwalten und sich dann eher so, auf welche Position setze ich den und wann wechsle ich wen aus. Also all solche Rasenschach-Varianten. Und Rasenschach bedeutet ja auch, sag mal beim Fußball, dass es ja im Grunde genommen egal ist, wer da, dass das ein Mensch ist, sondern ich setze den ein wie eine Spielfigur, weil ich seine Performance kenne. Der trifft zuverlässig irgendwie jemand anders oder das ist ein guter Teamspieler, der gibt auch ab. Das ist der Renner, der ist besonders schnell. Und dann setze ich die da ein und hoffe, dass ich dieses andere Team irgendwie clever besiegen kann und erwarte, dass die Fußballer auch ihre Leistung bringen. Also, dass der nicht plötzlich einen Wadenkrampf bekommt oder so, sondern dass der selbstverständlich auf der Höhe seiner Leistungsfähigkeit spielt. So, und das macht den guten Trainer aus, dass der halt im Spielverlauf auch sieht, was man irgendwie umgruppieren kann. Das ist wie im Orchester auch, da erwarte ich auch, dass die Flöten richtig spielen und auch in der richtigen Lautstärke. Und so erwarte ich hier, dass das Team so spielt, wie ich sie einsetze. Das gibt es auch in anderen, der Radsportmanager Pro, der Fußballmanager von 2002 bis 2013 wird nochmal aufgelegt, verschwindet dann aber, Footballmanager 2005 oder Footballmanager Live. All das sind statistische Spiele, da verwalten sie im Wesentlichen diese Excel-Tabellen oder solche Tabellen und das eigentliche Spiel ist dann mal, manchmal wird es überhaupt nicht mehr dargestellt oder nur das Ergebnis, so, ja, Ihre Mannschaft hat 3-1 gewonnen, alles klar, ich habe alles richtig gemacht. Und das unterscheidet es natürlich von den Sportsimulationen, die das Fernseherlebnis darstellen wollen. So, hier sehen Sie es nochmal, der Online-Fußballmanager, also das gibt es weiterhin, dass Sie sich da halt anmelden können und online genau das versuchen, wenn möglich sogar mit den echten Spielern, also der Electronic Arts Fußballmanager, dass sie wirklich versuchen, die jetzt in der Saison spielenden Spieler auch vorrätig zu haben mit ihren Werten und dort dann unterzubringen. Was man dafür braucht, sind Namen der Sportler. Sie müssen das als Marke betrachten. Fängt an hier schon 83 Atari, so ein Atari-Spiel mit Dr. J und Larry Bird, also zwei berühmte Basketballspieler, die sich aber auch nur, also nur, dass wir mal hier das klar machen, Atari 7800, wofür die ihren Namen hergegeben haben. Dafür. Also das war jetzt nicht wirklich erkennbar, dass das die beiden sind, außer dass der eine eine dunkle und der andere eine helle Hautfarbe hat. Wichtiger als hier das Spiel war das Cover, wie bei vielen so Spielen aus den 80ern, dass man halt immer wusste, okay, das eine ist der Larry Bird, das andere ist der Dr. J, die ich hier spiele, und die fanden das Spiel auch cool, zumindest ihre Manager. So, und dann gibt es das auch mit Wayne Gretzky Hockey oder dann Joe Montana Football, Tiger Woods PGA, also Golf und so. Dann John Madden natürlich zu nennen. Also es gibt verschiedene Sportler, die sich erstmal für Marketingzwecke einspannen lassen. Und heutzutage sieht das ja alles ganz anders aus, da kommen wir noch drauf zu sprechen, wenn sie dann komplette Spieler 3D einscannen und Motion Capturen. Aber es fing an, dass man erstmal die Namen lizenziert. Dann die Spielernamen hat man in FIFA Soccer 96, die Ligen hat man in FIFA Soccer 97 und in FIFA 98 hat man dann schon 174 Nationalmannschaften, um den Road to World Cup nachspielen zu können. Und das ist auch einer der Gründe, warum auch hier im Publikum Menschen sitzen, die jedes Jahr FIFA oder ein anderes Spiel, vielleicht auch Pro Evolution Soccer, kaufen, weil sie da wissen, dass die Community das nachliefert. Also dass man regelmäßig dasselbe Spiel nochmal kauft, mit minimalen Änderungen, sich dann auch darüber aufregen kann, warum es immer noch nicht gut ist, aber man hat halt die aktuellen Lizenzen da drauf, beziehungsweise man kann eine alte Version noch ein bisschen länger spielen, weil man die Lizenzen verlängern und nachladen kann. Das Problem fängt dann 2004 an, also dass die Freiheit, dass die Lizenzen vergeben werden, als Electronic Arts Exklusivverträge abschloss. On December 13th, 2004, Electronic Arts began a string of deals that granted exclusive rights to several prominent sports organizations, starting with the NFL. This was quickly followed with two deals in January 2008, securing rights to the AFL and ESPN licenses. The deal grants Electronic Arts exclusive rights to the likeness and names of all players, stadiums, logos and jerseys. Und damit war Electronic Arts, also oder ist bis heute, der Hersteller für Computerspiele, also Sportspiele, die Lizenzen in der Echtwelt haben. Die anderen müssen nehmen, was übrig bleibt. Entweder so Zweit- oder Drittligisten oder ein Jahr später oder halt durch Mods oder Community Effort dann das illegalerweise dann doch zum Download irgendwie reinladbar. Aber so die offizielle Lizenz hat Electronic Arts. Sport ist ein Riesengeschäft, ist vor allem ökonomisch interessant, was man ja auch an den Spielerverträgen sieht. Und man sieht es auch aus dem Fernsehen, wer hat Übertragungsrechte, wer darf wie viele Sekunden von welchem Spiel auf welchem Sender zeigen, ist ja eines der großen Streitpunkte, wie viel öffentlich-rechtliche Mittel man reinstecken muss, um Fußballübertragungen zu kaufen. Und Electronic Arts macht da nur mit. Also sie bringen das ja nicht hervor, die Exklusivverträge, sondern sie übertragen etwas, was in anderen Branchen schon lange üblich war, exklusive Verträge mit Spielern oder exklusive Lizenzierung in Medien, übertragen sie einfach auf ihre Branche. Bringt damit die Konkurrenz natürlich gehörig unter Zugzwang. Viele geben dann auf, also es gibt gar nicht mehr so viele Sportspiele. Es gibt im Wesentlichen, bei den Großen gibt es vielleicht noch zwei oder maximal drei Reihen. Und bei den kleinen Spielen gibt es dann eins. Es gibt das Radspiel, es gibt das Volleyballspiel und so. Aber es gibt da jetzt nicht so viel Konkurrenz, weil nur einer die Lizenz haben kann. Und was heißt The Likeness? Das heißt, dass wir wirklich uns die Spieler nehmen. Hier sieht man es noch von 2015. Ich habe für das Aktuelle kein so ein schönes Video gesehen. Die gehen dann also vom Feld, so sieht es zumindest aus, gehen sie ins Studio und werden dann 3D gescannt. Und jedes Jahr aufs Neue und jedes Jahr ein bisschen besser. Die Auflösung wird höher oder sie können noch mehr Gesichtsmuskeln abnehmen. Oder man macht es regelmäßig neu. Und man hat neue Grafik-Engines, man hat neue Konsolen oder man weiß, es gibt eine bessere Grafikkarte und sagt dann, okay, bestimmte Mimik, also bestimmte Gesichts, mal lächeln, mal jubelnd, mal weinend, also das muss man alles machen. Und dann können sie die im Spiel übernehmen. Das ist so das große Ziel. weil der Name reicht irgendwann nicht mehr, zumal man inzwischen Gesichter so gut darstellen kann, dass man wirklich auch sieht, wo ist der, was ist eigentlich die Inspiration. Wir bewegen uns ja im Ziel, also wir haben diese Parametrisierung, geht in zwei Richtungen. Also einerseits wollen wir so genau wie möglich die spielerische Leistungsfähigkeit abbilden, da komme ich gleich noch drauf. Andererseits aber auch the likeness, also die Trikots, die Logos, aber dann auch eben die gesamte Gesichtskontur, die man jetzt in irgendeiner Form synthetisch nachbauen muss. Und das führt uns dann zu dieser, also zu diesem, dem Wunsch des Hyperrealismus. Es dauert auch nicht mehr lange, bis die ersten Sportcomputerspiele aus Versehen in den Abendnachrichten auftauchen. Ich glaube, das gab es auch schon mal, aber eher bei Rennspielen. Ich glaube, bei Fußball noch nicht. Kann aber auch sein, müsste ich mal nachschlagen. Dass schon so ein FIFA oder Pro Evolution Soccer Ausschnitt im Fernsehen gezeigt wird, als das war das echte Match, weil man plötzlich sich freut, endlich mal ein Bild, Bewegtbild zu haben, was nicht lizenziert war. Hier sehen Sie auch mal den Unterschied zwischen NBA Live 14 gegen 15, also dieselben Spieler, aber mit mehr Details im Gesicht. Und da ist kein Ende abzusehen, das wird 2017, 2018, das wird jedes Jahr ein bisschen intensiver werden, bis man durch neue Shader-Techniken und neuere Grafikkarten irgendwann nicht mehr genau sagen kann, war das jetzt der Mensch oder war das der Computer, der hier aufgenommen wurde. Weil was Sie auch haben, neben den 3D-Scans, also Stimmen ja sowieso, sind sehr aufwendige Motion-Capture-Anlagen. Da sind ja, wir haben ja auch eine, die ist ja dagegen lächerlich, wir haben 12 Kameras, die haben hier das ganze Stadion voller Kameras. Und die haben so ein Fußballfeld und in dem können sich die Spieler dann auch austoben. Gucken wir mal, dass wir mal zu ein paar Szenen kommen. Wahrscheinlich hier nicht. Ja, ich habe ganz viele Filme. So, hier sieht man es. Ja, warte, das ist ab. Jetzt bin ich umsonst vier hier aufgebaut. So, hier sieht man die dann schon in ihren Motion-Capture-Anzügen. So, und dann kann man einfach auch so sehen, wie tritt der eigentlich mit dem rechten Bein? Wie tritt der links? Wie tritt er innen? Wie tritt er außen? Wie schießt er aufs Tor? Wie macht er einen Freistoß? Das wird dann in den Computer übertragen. Man hat erstmal so einen Rig, also so ein Skelett, was das aufnimmt. Ich erinnere an die Vorlesung Animation, da haben wir solche Sachen. Wir nehmen Gesichts, also gerade Mund und Augen sind ja für die Mimik so entscheidend, nehmen wir unter vielleicht auch noch verschiedenen Lichtverhältnissen auf, ganz genau. Und dann können wir solche Szenen, das sind ja vor allem Cutscenes, nachbauen, wo man da mal eine Großaufnahme hat. Aber es geht eben zunehmend auch dahin, dass wir solche Modelle ins normale Spiel übernehmen können, genau hier Kopf. Also es gibt dann auch wirklich hunderte von Animationen oder Dutzende von Animationen pro Spieler, pro Sportart. Insofern rechtfertigt sich auch, dass das jedes Jahr ein Vollpreisspiel ist, weil sie in jedem Jahr diesen Aufwand neu betreiben und sagen, wir müssen es nochmal neu aufnehmen, sind ja auch neue Spieler dabei. Manchmal übernimmt man, das kann man dann auch sehen, wo wurden die Animationen von der Vorjahresversion übernommen und ist das überhaupt noch in Ordnung und was war damals schon glitchy und so. Also da gibt es dann die entsprechenden Videos, die Sie sich anschauen können, inwiefern Electronic Arts schummelt oder sich bemüht, halt auch alte Fehler auszubessern. Und das führt dazu, dass wir jetzt das Aussehen, Gesicht und Bewegung haben, sodass der Spieler wirklich sich, naja, es sind halt repetitive Bewegungen, weil jeder Torschuss, oder vielleicht gibt es nur zwei Versionen des Torschusses, aber jeder Torschuss dann doch aussieht wie von einem Menschen ausgeführt. Was uns jetzt noch davon abhält, zumindest im Fernsehbild, ist die Qualität der Shader, aber nicht so sehr die Qualität der Modelle. Und was als nächstes kommt und auch logisch folgt, sind die Leistungsdaten. Wenn wir in der Zeit der Parametrisierung sind, gucken wir uns an, was sind Spieldaten. Und das bezieht sich gar nicht nur auf Computersportspiele. Denn auch das normale Fußball ist ein Millionengeschäft. Sie wollen ja wissen, welchen Spieler Sie wohin abwerben. Insofern wird gemessen, seit 2011 offiziell, wie viele Meter ein Spieler läuft, wie schnell er mit und ohne Ball am Fuß ist, wie häufig und welche Strecke er sprintet, wie lange er für die Regeneration danach braucht, wie viele Pässe ankommen oder eben nicht, wo er sich auf dem Spielfeld bewegt, wie viele Zweikämpfe er bestreitet oder gewinnt und verliert. Pro Spiel werden mehr als 2000 Ereignisse festgehalten. Das kann man direkt aus den Kameradaten ablesen oder jeder Spieler hat einen, der ihn beobachtet, der genau punktet, aha, hier wird ein Schuss, da steht er da hinten. Das ist sehr aufwendig, aber Millionengeschäft. Jeder einzelne Ballkontakt wird dokumentiert, jeder Pass, Zweikämpfe, Fouls, Schüsse, Tore, gelaufene Distanz, Anzahl in Sprints und vieles mehr. Gelbe und rote Karten werden sofort nach dem Spiel mit dem Schiedsrichter verifiziert. Und dann haben Sie aus so einem Spieler, das ist jetzt echt, wir reden jetzt nicht davon, in echt, also wir reden jetzt nicht von der Computersimulation. Sie kriegen solche Daten, hier sehen Sie es mal, das ist offiziell von der Bundesliga, was Sie so aufnehmen. Stammdaten, Spielerinformationsdaten, welche Mannschaften unter welchen Schiedsrichtern, Spielereignisdaten, und dann haben Sie diese roten, das sind die spannenden, nicht? Abseits, Zweikampf, Verbot, verhindertes Eigentor, all das nur für Fußball. Mannschaftsaktionen, Abstoß, Einwurf, Eckstoß, Freistoß, Strafstoß, Schiedsrichteraktionen und Positionsdaten. Inzwischen wollen sie ja auch die Fußbälle mit so einem GPS-Tracker versehen, sodass man immer genau weiß, wo der Ball war. Ich meine, das sieht man, aber dann kann man es genau aufzeichnen und messen und hinterher das gesamte Spiel am besten digital rekonstruieren, um solche spielerischen Leistungsdaten zu erfassen. Davon entscheidet sich dann der Marktwert des Spielers. Wenn der zuverlässig immer seine Ecken macht oder seinen Abstoß hinkriegt, dann ist er besser als der, wo das nur in 80% der Fälle funktioniert. Hier sehen Sie mal, das kann man dann für jeden Spieler auf Inside 11, kann man sich das anschauen, die entsprechenden Statistiken. Dann suchen Sie sich einen aus, den Herrn Lewandowski, und dann sieht man hier seine ganzen Daten. So, die man, also die wir sehen dürfen, natürlich ist das ein Geschäft, das man noch viel mehr kriegen kann. Wie viele Minuten pro Tor und so weiter. So, das können Sie sich anschauen und das wird dann natürlich auch in Spiele wie FIFA eingebaut. Also hier sehen Sie es, das ist jetzt Philipp Lahm, den verfolge ich seit 3 Jahren, deswegen habe ich hier noch die anderen, die habe ich sogar dabei, genau. Die anderen Daten, die habe ich hier nicht, Moment, stopp, ich muss die mal wieder sichtbar machen. Also hier sehen Sie Herrn Lahm, jetzt Platz, also immerhin ein Ranking von 94, aber wie viel kostet der? Wenn Sie sich den leisten wollen, müssen Sie erstmal Geld erspielen, um den in Ihrer Mannschaft aufzunehmen. 128.000, 130.000 auf Xbox. Im letzten Jahr waren das ja noch 340.000 und davor 600, also der ist nicht mehr so groß im Kurs wie noch vor 2 Jahren. Sie sehen aber auch hier sozusagen immer eine andere Darstellung, haben aber im Grunde genommen die Übertragung der Original-Messdaten, die zur Verfügung stehen, die werden lizenziert und hier in diese Datenbank für FIFA übertragen. Und dann können Sie sehen, wenn Sie den sich kaufen, dann was Sie von ihm erwarten, Pacing, Shooting, Passing, Dribbling an Qualitäten. Und dann sind wir wieder so ein bisschen bei dem Football-Manager. Wenn Sie die Figur dann spielen, dann wird der in irgendeiner Form anders sich verhalten als ein anderer Spieler an dieser Stelle. Also der steuert sich dann auch an. So Career Mode, genau. Also hier können Sie das, diese ganzen Skills sich anschauen und die Entwicklung über die Zeit und all solche Sachen. Und die Frage ist, wer steuert hier eigentlich wen? Also das sind ja seine echten Spielerdaten, die hier einfließen, vielleicht nochmal irgendwie normiert und umgewandelt werden. Und dann guckt man sich den Marktwert an, wie andere Spieler online damit umgehen. Und das führt uns dann auch zu einer Ausprägung von Football oder von Sports, die in Europa meiner des Wissens nach weniger bekannt ist, das sogenannte Fantasy-Football. Fantasy-Football ist just, oh nee, das machen wir später. Was ist Fantasy-Football bei Yahoo? Die ist eine der führenden Plattformen. Gibt es eine nette Einführung. What is Fantasy-Football? Moment. Wo ist sie hin? Nee. Den will ich nicht. Haben die das seit gestern gewandelt? Sehr interessant. Haben wir das noch? Guck ich mal. Dann nehmen wir den hier. Ist nicht derselbe, aber ich hoffe, dass es das vernünftig erklärt. Nicht wirklich. Also, was ist Fantasy Football? Sie suchen sich aus den echten Spielern ihre Lieblingsspieler aus und bauen daraus eine Liga zusammen oder eine Mannschaft zusammen und dann gucken sie nach deren Statistiken. Also sie können überhaupt nichts steuern, aber wenn sie sich den Peyton Manning aussuchen und in der aktuellen Saison, in der sie auch Fantasy Football spielen, macht der ganz viele Scores, dann kriegen sie das zugerechnet. Also sie haben virtuelle Spiele, die es so nicht gibt, mit echten Spielern, aber die Tore, die sie in ihrem Spiel machen, haben die in anderen Spielen erzielt. Im Grunde genommen reduzieren Sie diese Spieler nur auf ihre sportlichen Leistungen, unabhängig von den Kontexten, und kreieren einen neuen Kontext dazu. Und das klingt erstmal absurd, gibt es aber auf Papier schon seit den 30ern oder 20er Jahren, schon sehr früh, und wurde dann natürlicherweise von Computern übernommen und hat richtige Sportwetten. Also Sie können richtig Geld darauf wetten, dass Ihre Mannschaft besser spielt als die anderen, weil dahinter ja auch reale Spiele stecken. Es ist nicht wie beim Computer, dass Sie dann statistisch, okay, mit dem würde ich vermutlich dieses Spiel gewinnen. Sie gucken einfach, wie hat er sich wirklich innerhalb dieser Saison gehalten, müssen dann auch investieren. Also Sie können nicht jeden Spieler in ihr Team aufnehmen, sonst nehmen alle immer die Weltbesten, sondern Sie müssen sich erstmal von unten nach oben vorarbeiten. Und warum ist jemand besser als ein anderer? Weil er halt mehr Punkte gemacht hat. Also man guckt, zufällig sind das auch Menschen, aber eigentlich sind das nur so Parameterbündel. Und die müssen dafür sorgen, das ist ja auch ihr Wert in dieser ganzen, in dem Business, dass ihre Parameter möglichst optimal bleiben. Und wenn, dann haben sie gut ausgewählt und gewinnen in dieser Saison halt auch besser. Let's face it, Fantasy Football is just Dungeons and Dragons for people who inexplicably find rushing stats more interesting than slaying an Umber Hulk with an A+5 Holy Avenger. Also wenn Sie mal so ein Pen-and-Paper-Spiel gespielt haben mit einem bürokratischen Spielleiter, dann wissen Sie, wie viele Werte man da einstellen muss und wie viele Minuten hält Ihre Fackel noch und haben Sie überhaupt genügend Rucksackkapazitäten und sowas. Also da gibt es ja ähnlich viele Listen. Und Fantasy Football ist im Grunde genommen auch so. Sie müssen diese Spielerwerte verfolgen. Sie gucken immer in die Zeitung oder im Fernsehen oder im Internet, was haben die gemacht, und müssen dann ihre Mannschaft geschickt umstellen. So, das ist eine Form von Mixed Reality, weil sie sich einerseits aus der Realität die Statistiken holen, auf der anderen Seite aber eine Kunstwelt erzeugen. Hallo?
Hat von euch jemand Typen in der Mensa eine schwarze Jacke vergessen? Keine Kunst, keine vergessen?
Keiner?
Keiner? Ich lasse
hängen. Ja, lassen Sie sie hängen, genau. Das gilt auch für Sie auf der Aufnahme, wenn Sie eine schwarze Jacke vergessen haben. Können Sie sie hier abholen. So, also das führt uns dann zu der, das ist so die Sache der Parametrisierung, damit sind wir inzwischen bei Sport, also inzwischen bei Sport ja schon lange. Diese Vorstellung, dass man es da mit menschlichen Spielern zu tun hat, ist fast nebensächlich. Wichtiger ist, dass wir ihre Werte kennen und die in Computerspielen abbilden können. Und ich rede jetzt immer von Football und Baseball, weil das am besten dokumentiert ist. Das finden Sie auch bei anderen Sportarten, wobei, wenn die Sportarten nicht so hohe Übertragungsrechte haben, also wenn da nicht wirklich solche Millionen oder Dutzende von Millionen im Spiel sind, kümmert man sich nicht so sehr darum. Aber auch die Tour de France hat ihre entsprechenden Werte und Zahlen und natürlich auch ein Spiel, wo man dann Tour de France Manager sein kann. Und je nach Land, in Frankreich ist Rugby ganz beliebt und in England, und da gibt es dann halt die Werte für die Spieler, was in Deutschland fast gar nicht zur Kenntnis genommen wird. Und hier ja auch nur so unterhalb der Nische läuft. Oder Baseball ist in Deutschland ja auch nicht sehr weit verbreitet. Da gibt es dann auch entsprechend weniger Engagement, die Spieler so einzuwerten, weil die keinen Wert haben, weil es kaum Leute gibt, die diese Computerspiele kaufen. Und Fantasy Football gibt es in Deutschland, weiß ich gar nicht, ob es das gibt. Aber zumindest nicht so weit verbreitet, wie das in Amerika ist. Ich guck mal, habe ich hier noch irgendwas in den Links? Ist super Beginners Guide. Na gut, Sie sehen hier How to Play, also Sie sehen hier schon verschiedene, aber das können Sie sich ja dann anschauen. Also wenn Sie das interessiert überhaupt, es ist, ich finde Spiele, also spielhistorisch das interessant und auch so vom Game Design her, wie man aus realweltlichen Kontexten neue Spiele macht, aber es braucht eine ganz bestimmte Sorte von Spielern. Gut, dann haben wir als nächsten Punkt die Mediatisierung. Also jetzt kommen wir auch mal, ein Spiel können wir mal spielen. Also was brauchen wir noch zusätzlich, um dafür zu sorgen? Und das ist so eine Entwicklung, die wir hier dann ab Ende der 90er verstärkt sehen. Worauf zielen wir ab? Einerseits wollen wir das Spiel, wie wir es aus der Realität kennen, systemisch und visuell möglichst gut übertragen. Also dass man sich mit den Spielern auch identifiziert. Andererseits gibt es bei den Computerspielen die Frage, was macht man damit? Und wie sorgen wir dafür, dass es ein Medienerlebnis wird? Und ein ganz wichtiger Schritt war der Punkt weg vom Spiel zum Zuschauer. Also dass wir nicht mehr sagen, du bist der auf dem Feld, sondern du bist der vor dem Fernseher und du steuerst das, was auf dem Feld da passiert. Und da ist ein ganz wichtiger Punkt die Kommentare. und Kommentare bei Spielen, die keine Narration haben, wie Fußball oder Football oder Hockey oder Baseball oder Basketball, die haben ja keine, als Spiel keine Narration, wie man das bei Computerspielen kennt, die werden durch die Kommentare in eine Erzählung umgewandelt. Joe Montana Sports Football. Also hier sehen Sie meine frühe Version. So, und dann geht es dann aufs Feld. Hier. Und irgendwann muss das ja anfangen. Wenn Sie das verstehen, umso besser für Sie. Und mir geht es hier nur um die Kommentare. Also es gibt dann so einzelne Audioschnipsel in miserabler Qualität, die da mal eingeblendet werden. Das sind Samples, also echte Samples. Sports Talk Football. Echte Samples von Kommentator, der halt in dem Spielverlauf das richtige Sample muss man auswählen. Also man muss dann dafür sorgen, dass dieser virtuelle Kommentator den Spielverlauf, den man hat, dann auch wirklich darstellt. So, und jetzt, wie ist das in anderen Sportspielen? Ich habe jetzt mal FIFA 97, habe ich auch dabei, weil FIFA 97 einiges passierte. Das war das erste FIFA, in dem es zu Kommentaren kommt. Im Hockey gab es das dann 98, im Basketball 99, im Football in 2000, 2001. Beziehungsweise, Sie haben es ja schon 91 bei Joe Montana gesehen, aber das waren so diese großen Reihen, die dann nach und nach die Kommentare einbezogen haben. Ich versuche es jetzt mal. Wir versuchen das mal zu spielen. Will mal jemand FIFA 97 spielen? Selbst wenn Sie es im Schrank haben, Sie werden es nicht mehr auspacken. Hier ist die Gelegenheit, eine frühe FIFA-Version mal kennenzulernen. Ich pausiere mal die Aufnahme und gucke, was ich die PlayStation dann im Start kriege. Also sorry, ich bin jetzt bei der Augmented Reality. Ich habe wieder vergessen, Sie einzuschalten nach dem FIFA. Den Rest müssen Sie sich von Ihren Kommilitonen erzählen lassen. Also how Augmented Reality will change sports and build empathy. Indem Sie solche AR-Brillen aufsetzen, vielleicht sogar live dem Spieler aufsetzen. Das können Sie heute schon machen, dass Sie so ein Sporterlebnis auf so einer GoPro-Cam miterleben können. Also dann setzt er sich eine Kamera auf und dann kann man sehen, wie das aussieht. Aber was man mit so einer Augmented Reality, Google Glasses, HoloLens etc., wenn solche Produkte mal auf den Markt kommen, machen kann, ist zusätzliche Informationen über das Spielgeschehen einblenden. Und zwar so, dass der Spieler das sieht. Und also zum Beispiel sieht, links ist jemand, dem könnte man jetzt den Ball geben. So, das ist dieser große Pfeil da. Und man muss gar nicht nach vorne abgeben, man könnte auch links eine bessere Gelegenheit bekommen. Wenn das legal wird, weil es ja eine Form von Information ist, die man als Spieler, also es unterscheidet ja Spieler, der eine sieht das, der andere hat halt nicht so eine hohe Aufmerksamkeit dafür. Aber vielleicht gibt es auch dann Ligen, wo man sagt, okay, jede Form von elektronischer Zusatzinformation ist erlaubt und dann kriegen Sie plötzlich ein ganz anderes Spiel, weil jeder Spieler das Feld mal kurz von oben sehen kann und nicht nur von seiner Position. Das sind Möglichkeiten, ob es jetzt wirklich will change sports forever oder so, ob das wird man sehen, ob es wirklich dazu kommt, aber neue Medien geben auch neue Möglichkeiten. Insofern gilt der Slogan von Electronic Art, if it's in the game, it's the game. Also wenn wir es haben, so real, it's unreal, war ja schon mal eine Werbung. Die Hoffnung, dass man das Spiel so genau wie möglich nachbaut. Und denken Sie an Jan Burgosts eingangs zitierten Satz, es ist eigentlich Baseball oder es ist Football, es ist nur eine Computerfassung davon. Aber sehr vieles dessen, was Sport ausmacht, finden Sie in diesen Simulationen halt auch wieder. Und die Hoffnung ist eines Tages auch die Emotion. Aber wenn Sie mal, also vielleicht wenn Sie FIFA spielen, dann haben Sie nicht das Gefühl, Mensch, das ist ja wie ein echtes Fußballspiel, aber dennoch ist das ein partytaugliches Spiel, weil dann ja zum Teil auch übers Netz 8 gegen 8 spielen können oder 7 gegen 7. Nee, was, mit der PlayStation haben wir, glaube ich, 12 Spieler über mehrere Playstations verbinden und dann gegeneinander antreten lassen. Also man kann ja da richtige Gruppenerlebnisse haben und auch spannende Spiele, über die man hinterher noch reden möchte. Es gibt nicht die Möglichkeit, wie im echten Fußball bislang zumindest nicht, dass die Kommentatoren diese Emotionen zusammenfassen, die so ein Finalspiel mit sich führt, weil sie ja doch prozedural erzeugt werden. Aber die Spieler können einiges an Emotionen erleben, was so ein Sport halt auch ausmacht. Also was haben wir für Versuche der Simulation, und da fällt dann Fußball auch eigentlich unter Simulationsspiele, audiovisuellen Realismus. Also wir suchen die richtigen Stadien raus. Die Face-Scans, also dass wir die Gesichter haben, die Trikots sollen richtig sein, die Animation der Figuren, die Fangesänge und die Sprecher. Und auch Fangesänge können Sie dann andere Lieder runterladen. Wenn Sie irgendwie in Westdeutschland sind, dann singt man was anderes als in München und das wird dann entsprechend eingebaut, dass dieses Hintergrundrauschen auch noch realistisch ist. Es geht um einen narrativen Realismus, sofern man von Narration reden kann. Also es gibt sowas wie einen Plot in Form eines Turniers. Alle richtigen Turnierregeln werden eingehalten. Die Figuren sind die Teams und die Spieler, die übernimmt man, lizenziert die. Das Setting sind die richtigen Stadien und die Erzählung sind die Kommentare. Also was Sie an Narration oder sowas Ähnliches wie Narration in einem Fußball-, Baseball-, Footballspiel erwarten und auch bekommen, kriegen Sie hier auch. Ich warte noch auf die ersten Radioübertragungen eines FIFA-Matches, also dass man einfach die Kommentatoren ins Radio setzt, weil es auch spannend ist, denen zuzuhören. Und es gibt natürlich einen ludischen Realismus. Also die Spielregeln werden übernommen, die Spielerparameter werden übernommen, sofern man sie halt bestimmen kann. Die Ballphysik wird übernommen, auch das wird jedes Jahr dann angepasst, dass der Ball sich noch korrekter verhält, inklusive Luftwiderstand und auf Rasen anders abprallt, wenn es geregnet hat und so. So wie wir es von den Rennspielen auch kennen. Und natürlich die Gegner-KI soll besser werden. Da gibt es jede Menge Glitch-Videos, wo der FIFA-Gegner halt wieder failt, aber auch da werden die gegnerischen Mannschaften besser und manchmal auch wieder schlechter. Es geht darum, dass die nicht nur als Einzelfiguren auftauchen, sondern auch sich als Team begreifen. Na klar, kann man auch hier die perfekte KI schreiben, jeder Pass sitzt und man kann aus dem letzten Loch kann man ins Tor treffen. Dem Computer fällt es ja nicht schwer, das zu berechnen. Man will aber auch hier das Gefühl geben, da spielt wirklich die brasilianische oder die englische oder die italienische Mannschaft mit den Eigenarten, die die Spieler so mitbringen. Und was wir vielleicht noch erleben werden, der performative Realismus, dass die Interfaces eben nicht mehr nur die Daumen und die Finger bewegen, sondern dass es andere Formen gibt, wie man das steuert. Bei Fußball ist es schwieriger, aber es gibt natürlich verschiedene Möglichkeiten, wie man performativ den Spieler auch dazu bringt, sich stärker in das Spiel einzubringen. Was macht nun, immer ein Beispiel Fußball, was macht nun was unterscheidet ein gutes Spiel von einem weniger guten Spiel? Das ist unter anderem die Torhüter-KI. Wie gut sind die Torhüter? Also was fangen die noch auf und was nicht? Wie sind die Torraumszenen gestaltet, gerade wenn die Kamera dann irgendwie näher ranzoomt und man nicht mal diese kleinen Figuren sieht, sondern wirklich die größeren? Die Mitspieler-KI, die Art und Weise, wie Pässe und Flanken gehandhabt werden. Der Spielablauf, wie realistisch ist der, dass es auch wirklich so eine Bewegung gibt, die dem echten Spiel entspricht, die Physik des Balls, die Animation, die Atmosphäre im Stadion, die Wahl der Kommentatoren, die Statistik, also die Match-Statistik, dass es passt, die Lizenzierung, die Steuerung und der Multiplayer-Modus. Das sind so Unterscheidungsmerkmale. Wenn Sie sich erinnern, bei Rennspielen hatte ich das ja auch. Was gibt es für physikalische Parameter, um ein gutes Rennspiel zu unterscheiden, wenn man sagt, ich will auf die Simulationsaspekte hinweisen. Das gibt es hier dann immer auch. Man muss sich in der Sportart auskennen, um überhaupt beurteilen zu können, ob die Pässe und Flanken jetzt vernünftig gemacht wurden oder realistisch sind oder nicht. Und andere Dinge kann man so checken, jawohl, hat alle wichtigen Lizenzen und hat auch einen Multiplayer-Modus oder hat eine richtige Kameraführung. Wenn Sie das sich anschauen, auch da gibt es ja immer FIFA 1993 bis 2017. Es gibt ja solche Kompilationen, die wirklich anfangen, so sah das halt 93 aus, wie in jedem Genre, auch Rennspiele haben diese, so hat sich das vor 25 Jahren angefühlt und es geht dann immer weiter. Und das ist tatsächlich, wenn es sowas wie einen Fortschritt gibt in der Computerspielgeschichte, dann natürlich in der Grafik. Und bei Sportspielen in diesen Parametern. Ja, genau, hier ist nur Musik drin, ist ganz gut. Und wenn Sie die Reihe verfolgen seit ein paar Jahren, dann sind Sie ja Teil dieser Geschichte, weil Sie dann auch wissen, wie hat sich das vor 2 Jahren noch angefühlt, wie ist es heute? 2004, ich mach's mal groß. Dann sieht man natürlich auch neue Generationen von Konsolen. aber auch so Abwechslung in der Kameraführung. Nicht immer nur die Entfernung, sondern wir haben auch mal Nahaufnahmen. Das wird immer aufgezeichnet, die Victories Pose und was haben die für Animationen, wenn sie ein Tor schießen. Und wir springen mal weiter nach vorne. Hat sich nicht geändert, seine Musik. Achso, und dann dem müssen wir auch, wer ist immer vorne auf dem Cover? Das ist immer ganz wichtig. Wer ist jetzt eigentlich das Covermodel für FIFA XY? Und so kann man dann im Laufe der Zeit, so in jedem Jahr sieht man dann einen gewissen Fortschritt. So, also grafisch hat sich was getan und die Details der Torhüter-KI und so, das kann man nur beurteilen, wenn man es auch wirklich intensiver spielt. Im letzten Jahr war bei FIFA zum ersten Mal ein Story-Mode, dass sie auch so eine packende menschliche Geschichte eines Fußballers von seinen Anfängen bis dann in die Top-Liga miterleben konnten. Ich glaube, dieses Jahr wollen sie es wieder rausnehmen. Ja, das war nicht so toll, weil die meisten kaufen FIFA halt dann doch für das Multiplayer-Erlebnis und mit dem Einsatz der richtigen Lizenzen, aber nicht so sehr, weil sie eine Story erleben wollen, da kaufen sich dann andere Spiele. Fußball ist ein systemisches Spiel, was sie strukturell spielen wollen. Sie wollen die Parameter kennen und dann richtig einstellen und hier ein bisschen ihre Geschicklichkeit zeigen, aber sie wollen das Real Thing irgendwie nachholen. Und es ist abzusehen, dass das die nächsten Jahre und Jahrzehnte auch so weitergeht. Jedes Jahr gibt es von den großen Sportarten einfach eine Wiederholung. Es gibt andere Sportarten, Extremsportarten, so Tony Hawk seit 99 oder Snowboardfahren ab 2000. Also ich will jetzt gar nicht die Liste aller Sportarten durchgehen. Sie finden für jeden Sportgeschmack dann auch das Spiel. Und je nachdem, in jedem Land gibt es dann auch das jeweilige Nationalspiel in unterschiedlichem Detailgrad. So, das letzte Kapitel wären jetzt noch die Exergames, also Spiele, die sportliche Tätigkeiten von Ihnen als Spielerinnen und Spieler verlangen. Das ist noch nicht der E-Sport, sondern hier hat man es wirklich mit der sportlichen Tätigkeit zu tun. Es gibt diesen netten Cartoon, what are you doing? Hey, watching this guy play a game is pretty funny. Wait, so you aren't even playing? Yeah, what a complete waste of time. Diese Vorstellung, dass Let's Plays gucken, also ist eine reine Verschwendung, man könnte in der Zeit ja auch richtig spielen. Und wer guckt denn anderen, das ist so ein Generationending, wer guckt denn anderen Menschen beim Spielen zu? Es gibt dieses Großentsetzen, dass das sogar noch ein Markt ist. Also damit kann man sogar Geld verdienen, indem man ein Spiel vorspielt und kommentiert, was andere sich nur anschauen. Das ist was völlig Neues in der Geschichte. Sowas hat die Jugend noch nie gemacht, anderen Menschen beim Spielen zugeschaut. Früher sind die nämlich noch rausgegangen, haben selber gespielt. Und das macht es eigentlich ziemlich deutlich, dass Interpassivität heißt das so nett in der Medientheorie. Also, dass man Vergnügen daran hat, anderen beim ihrem Vergnügen zuzuschauen. So, dass man eben zum Teil so React-Videos, man schaut, wie andere Game of Thrones schauen. Und das hat einen ganz eigenen Wert. Und man muss gar nicht so sehr das unmittelbare Erlebnis haben. Das gilt bei Spielen auch schon lange. Schon die Olympischen Spiele oder die Zirkusspiele in Rom hatten mehr Zuschauer als Teilnehmer. Das gehört irgendwie dazu, dass das Stadion mehr Menschen fasst als das Spielfeld. So, aber dann gibt es natürlich den Versuch, den Spieler selber zu aktivieren. Sehr früh versucht es Sega. Mit dem Activator. Der Activator ist einer der gefloppten. Das stimmt. Also der wie sah der aus, der Activator? Sie bauen das auf. Das ist ein Werbevideo, das Ding funktionierte nicht, also nicht wirklich. Es funktionierte nur für dieses Video und man weiß nicht mehr, ob es funktioniert hat. Also es sieht so aus, dass Sie die verschiedenen Richtungen, da können Sie so einen Infrarotstrahl unterbrechen und das gilt dann als Controllereingabe. So die klassischen Pfeile, A, B, Knöpfe und so weiter. Und dann bauen Sie das ein und können damit jedes Spiel steuern. Dann müssen Sie es kalibrieren und dann geht's los. Penetrate the invisible beams to activate a move. Withdrawn, therefore reactivate. Ja, also das You are the controller, das ist so ein Motto, was uns noch bei der Kinect begegnen wird. Interessanterweise hat Sega nicht geklagt, aber sie hatten irgendwie andere Sorgen, als Microsoft zu verklagen, weil das war ihr Slogan für den Activator. Sie können sich vorstellen, dass er sich nicht gut verkauft hat, weil er dann doch Plunder ist und so cool wie der smarte Junge in der Werbung sah keiner aus, weil es dann, es klappt nicht, verdammtes Ding. Aber es ist ein früher Versuch, den menschlichen Körper oder den Körper der Spieler mit zu aktivieren und nicht einfach am Controller zu lassen. Dance Dance Revolution macht es dann Mitte der 90er ziemlich gut, weil sie so eine Tanzmatte haben und es ist viel einfacher, Druck zu messen als irgendwie die Unterbrechung einer Lichtschranke durch irgendein Körperteil, sodass sie eine Matte haben, die eigentlich alle wichtigen Controllerknöpfe auslagert und sie müssen dann mit den Füßen auf den richtigen Knopf drücken. Ich glaube, ich habe Ihnen das schon mal gezeigt, Dance Dance Revolution. Madness, es gibt dann halt Menschen wie diese hier, die das dann für zwei Spieler gleichzeitig bedienen können. So, und das ist so eine eigene Sportart geworden, wenn man so will. Sie sehen ja auch die Trikots im Hintergrund, das sind eigene Wettbewerbe, Weltmeisterschaften, wer seine Füße am besten im Griff hat, um solche Rhythmusspiele zu spielen. Das ist ein bisschen wie Karaoke, also dass es inzwischen ja eine eigene Kunstform ist, was nachzusingen. So dass man nicht sagen kann, ja, weil sie das Echte nicht können, dann machen sie halt so tun als ob. Das ist kein so tun als ob. So, wer nicht echt, oder wer nicht, gibt es ja auch bei Guitar Hero. Wer nicht echt Gitarre spielen kann, der spielt halt Guitar Hero. Also das ist ja ein eigenes Instrument geworden oder eine eigene Virtuosität erfordert das. Und Beats per Minute. Insanity. Genau. Also da gibt es jede Menge so Videos. Es gibt natürlich auch Epic Fails, aber es gibt auch Sporthallen oder Trainings, so Fitnesscenter, die sagen, wir arbeiten mit solchen Tanzmatten, weil das die, in dem Fall die Kinder, aber auch die Menschen, die da trainieren, motiviert zu mehr Leistung, weil sie immer ihren Punktestand sehen. Und das ist für die spannender, als wenn man jetzt sagt, jetzt tanzt diese Choreografie nach, weil dieses ist eine Form von Gamifizierung von Bewegung. Und Dance Dance Revolution ist dafür nicht angetreten, aber hat sich bis heute, so gibt es solche Nischenmärkte, in denen sich das behauptet. Der nächste große Durchbruch war die Wii 2006, insbesondere die Wii Mode, also der Controller, der halt Beschleunigung messen kann. Die Wii Mode verkaufte sich da 82 Millionen Mal, also ich glaube insgesamt hat diese Konsole, also Wii Sports hat sich 140 Millionen Mal verkauft, ist eines der erfolgreichsten Spiele aller Zeiten, weil es jeder Wii-Konsole beilag und die Wii etwas geschafft hat, was man in der Zeit nicht gedacht hat, nämlich den Computerspielmarkt für ganz neue Käuferschichten zu öffnen, insbesondere alte Menschen und Altenheime, die sich diese Konsole zulegten, weil das dann die Bewohner so ein bisschen aktivierte, mal körperlich wieder aktiv zu werden. Also so, ja, manche gehen wöchentlich zum Bowling, aber die meisten blieben ja dann doch im Heim. Konnten dann aber am Fernseher sich halt so ein bisschen mal wieder körperlich betätigen, was für viele auch einfach ein großes Vergnügen war. Irgendwann verschwand es dann wieder, weil also die Wii sich dann doch nicht so hielt, aber es war dann mehr so die Konsole, die jeder bei sich zu Hause im Schrank liegen hat, denn es gab, also insbesondere was die Wii Mode anging, wenig Spiele, die benötigten. Die meisten haben dann doch halt so ihre Mario, Super Mario Galaxy oder solche Spiele gespielt, die man ganz normal steuern konnte. Und die wenigsten haben Mario Kart wirklich mit dem Lenkrad gespielt, sondern vielfach wurde es dann doch mit dem Nunchuk gesteuert, weil der präziser war und solche Spiele dann doch eine Präzision in der Steuerung erfordern. Aber Sie sehen hier Wii Sports, Tennis, Baseball, Bowling, Golf, Boxing. Es gab dann später bei Wii Sports Plus auch so ein Fechten, was eigentlich ein Ego-Shooter war, weil man mit der Ego-Perspektive durch die Welt ging und alle zur Seite schubsen musste, ab Null. Nintendo hat es geschafft, einen Ego-Shooter ab Null durchs deutsche USK-System zu bekommen. Fand ich sehr beachtenswert, weil die ganze Logik, Spiellogik eines Ego-Shooters war da drin. Durchgehen, zielen, schlagen und so und ausweichen. Also im Grunde genommen fehlte die visuelle Darstellung, aber heute ist Splatoon ist ab 12, aber Wii Sports war irgendwie ohne Altersbeschränkung. Es funktionierte eine Zeit lang, insbesondere, ich glaube auch die Bilder auf der rechten Seite, die aus den Altenheimen, die waren sehr werbewirksam. Jeder kennt irgend so ein Bild von einem Opa oder einer Oma, die Bowling spielt, aber so dauerhaft hat sich das Ding nicht halten können. Kinect hieß damals noch Project Natal, also auch so in der Zeit 2006 rum, also ich glaube, als die Wii rauskam, hat Microsoft gesagt, kauft euch das nicht, unseres, wir kommen bald mit einem viel cooleren System. Hat noch ein paar Jahre gedauert, aber sie haben tatsächlich geliefert. Nicht ganz so cool wie das, was hier auf der 2008 kam, 2009 kam dann das, aber ich sage, das Video war schon früher, ich glaube, das kam 2008 schon auf den Markt. Und auch das warb mit dem Slogan, you are the controller, wurde dann vermarktet als Kinect und funktioniert inzwischen ja nicht mehr. Also es gibt kein Spiel mehr, was dafür entwickelt wird. Ist, am besten eignet es sich für Tanz- und Fitnessspiele. So, also da ist es auch ungeschlagen, weil sie echt keinen Controller in der Hand brauchen. Die Überprüfung ist leidlich, aber es funktioniert bei Party-Games. Also man weiß einfach, ist der rechte Ellenbogen über dem Kopf oder über dem Körper und das kann das System einigermaßen sauber erfassen, sodass sie nicht im Gegensatz zur Wii aus dem Handgelenk spielen, sondern hier wirklich hingehen und sich richtig bewegen müssen. Aber böse Zungen sagen, Microsoft wollte überhaupt keine Spiele damit machen, die wollten eine Kamera in ihrem Wohnzimmer implementieren, die sie dabei beobachtet, ob sie auch sich die Werbung anschauen. Und wenn sie dann in die Küche gehen, dann hält halt der Film an. Und wenn sie einen Film kaufen über Video on Demand, dann guckt er, ob sie auch alleine sitzen. Und wenn sie noch zwei Freunde dabei haben, dann müssen sie halt auch den doppelten Preis bezahlen. Da lachen sie, aber da gab es ein Patent von Microsoft genau dafür. Und natürlich, dass man hört, was in dem Wohnzimmer gesprochen wird, wird über die Werbung geredet oder nicht. Also sie hatten eigentlich eine Überwachungsanlage im Wohnzimmer und die Xbox One hat es ja am Anfang auch probiert, verpflichtend für alle, permanent online, damit sie sowas sagen können wie Xbox One, Xbox On. Und das, damit die darauf reagiert, musste sie permanent zuhören. Die Kinect und das Mikrofon, was in ihrem Wohnzimmer gesprochen wird, das sendet sie immer nach Redmond, wird dort im Server verwaltet und wenn der hört on, dann schickt er das Signal, dass die Xbox sich einschalten soll. Aber auch andere Dinge werden dazu, also wurde auch gemacht, wurden dann irgendwie bei einem Mordfall wurde die letzte Minute ausgewertet, weil ich glaube Amazon hat das, Alexa, die zeichnen alles auf und lassen das so erstmal liegen auf ihren Servern und dann kann man mal noch die letzte Minute aus dem Wohnzimmer sich anhören. So, und das ist natürlich kein Grund für Menschen, sich das zu kaufen, sodass die Kinect 2 dann von der Xbox One entkoppelt wurde, denn es gibt keine Spiele, die die Kinect wirklich brauchen, außer Sportspiele, dafür läuft es hervorragend und alle anderen Spiele sind so, naja, es geht eigentlich besser ohne. Die PlayStation, Sony musste nachlegen und fing mit der Move an, also so eine Kamera, die sie brauchen und dann diese Leuchtbubbles, die funktionieren auch verblüffend präzise, weil sie XY haben sie, aber die Entfernung zur Kamera können sie auch an der Größe des Lichtpunkts festmachen. Also sie haben auch so eine gewisse Tiefenschärfe für die Hände zumindest. Also es entspricht der Remote, insbesondere dass die, also schon die Sony, die PlayStation Controller haben ja auch schon so Beschleunigungssensoren, also die können ja auch damit schütteln. Und das haben die verbaut, die haben so ein Wii, im Prinzip den gleichen Beschleunigungssensor wie in der Wii-Mode, aber dann noch so ein visuelles Feedback über die Farbe. Und da gab es natürlich auch, was macht man damit, außer Johann Sebastian Joust, ist Sports Championship, Sport Champions, also ein Sportspiel, Bogenschießen, Tischtennis, Basketball, irgendwas zum Werfen. Und die Tanzspiele funktionieren auch ganz gut, sie dürfen nur nicht die Move verlieren. Sony verliert aber auch hier schnell das Interesse daran und unterstützt die Move kaum. Man dachte schon, sie geht ein, jetzt durch Virtual Reality kommt sie erstmal wieder, weil sie nicht so coole Controller haben wie Oculus oder Vive, sodass wenn sie mit Sony, also PlayStation VR arbeiten, dann können sie mit der Move den Controller benutzen. Und das ist das nächste, the next big thing ist VR Sports. Wenn wir davon ausgehen, dass Virtual Reality ein neues Dispositiv wird, ist ja nicht so ganz klar. Derzeit steht alle Zeichen auf Go, also es gibt viele Entwicklungen. Klar ist halt nicht, ob die Spieler da wirklich mitmachen. Aber wenn wir sich anschauen, VR Sports, dann sind wir nämlich weg von der Fernsehübertragung. Das ist das Neue an Virtual Reality. Sie haben Kommentatoren, aber die werden wieder per Lautsprecher ins Stadion übertragen. Sie sitzen nicht mehr gleichzeitig am Fernsehen und im Spiel. Und wenn es sich durchsetzt, was nicht klar ist, weil das große Problem bei solchen Spielen ist, die brauchen viel Bewegung und Motion Sickness und so, das funktioniert alles nicht so gut. Aber wenn sie es hinkriegen, Sportspiele zu machen, die sich verbreiten, ist das die Rückkehr vom Fernsehbildschirm, also vom Couch-Potato, wieder in den Spieler. Und tatsächlich müssen sie hier ja auch die Hände bewegen. Also sie brauchen den Controller in der Hand. Sie können da nicht irgendwie auf X drücken und dann wirft er. Sie müssen werfen und sind wieder im Spielfeld drin. Und dann kann man sich tatsächlich, genau, dann kriegen sie noch tolle Effekte. Sie könnten hier natürlich auch die Schwerkraft aufheben. Also alles könnten sie hier irgendwie umsetzen. Ich glaube, das ist hier auch nur so ein, genau, sie werfen. Hier bewegt sich der Spieler eben nicht. Sie müssen nur auf die, und sie kriegen Geld dafür. Genau, alles richtig gemacht. So, und dann kann man sich irgendwann die Frage stellen, wenn Sie präzise werfen müssen, das System die Physik richtig übersetzt, ist das jetzt nicht wirklich Basketball? Also wo ist eigentlich noch der Unterschied zum echten Basketball, außer dass Sie keinen Ball in der Hand halten? Und vielleicht hat Bogost hier so viel Recht, also mehr Recht als vorher, zu sagen, es ist einfach eine computerisierte Form dieser Sportart und es ist nicht der Versuch einer Simulation oder einer Hommage an, sondern im Grunde genommen ist das Basketball und im Zweifel müssen sie auch springen und sie müssen alles machen, was ein Basketballspieler macht, außer dass es in Virtual Reality ist. Also wir sind gespannt, VR-Boxing, was es gibt. Es gibt auch hier eine Menge Schwertkampf und so, eine Menge Sportarten oder körperliche Betätigungen. Klar, sie spüren kein, also sie, ohne körperliches Risiko, sie kriegen ja nicht wirklich einen ins Gesicht, aber sie müssen ausweichen, ducken und der wird genauso, also nicht genauso, aber der wird durchaus erschöpft aus diesem Match rausgehen. Wenn er fertig ist. Genau, gut, also das ist ein ganz gutes Video, weil man auch die Grenzen natürlich des Systems sieht. Aber es ist eine ganz andere Aktivierung, als Sie es noch mit der Kinect erlebt haben. Oder natürlich mit den so Boxspielen Undisputed, was Sie mit den normalen Controllern haben. Also das gibt's. Und Boxen ist auch ganz dankbar, weil er sich nicht viel bewegen muss. Also er läuft ja nicht durch den Ring. Und was auch kommt, sind neue Sportarten. Also Dinge, die Sie vielleicht als Sportart in dieser Form noch nie erlebt haben, außer Sie erinnern sich an Tron. Aber schauen Sie sich mal das Video an, wie das... Das ist von CCP, das sind die auch EVE Online machen und Valkyrie, wie die ihr Spiel vermarkten, was Ende dieses Jahres auf den Markt kommen soll. Das ist ganz, weil die ganz klar sagen, wir machen hier eine Sportart. Wir erfinden eine neue Sportart und es ist für den Spieler auch egal, ob er Boxhandschuhe, ein Florett oder einen Tennisschläger in der Hand hat. Es läuft online, Virtual Sport, Real Competition, Spark heißt es. Wir sind ja sehr gespannt. Ich habe auch noch ein Video, weil da sieht man ja eigentlich nur so Flavor-Bilder. So soll es dann aussehen. Wir sind mal sehr gespannt. Das könnte der Durchbruch für E-Sport sein, weil sie tatsächlich präzise treffen müssen. Ja, sowas wie Squash, aber es ist eben, sie haben da so ein magnetisches Schild. Also es gibt so Variationen, die Sie haben können. Es ist wie früher, wenn Sie noch, na, Tron, ich kann Ihnen gleich nochmal zeigen, die Frisbees von Tron. Und wenn sowas funktioniert, dann kann man sich vorstellen, wird es eine Menge von diesen Sportarten geben, die im Grunde genommen nur sich darin unterscheiden von dem echten Squash, dass Sie hier keine materiellen Widerstände haben. Also wenn ich Ihnen das mal zeigen darf, Tron, Disc, Scene. Ja, Tron Legacy wollen wir da gar nicht. Ja, das sind halt. Jetzt geht's wieder los. Man findet nie das, was man sucht. Die Light Cycle, das war noch viel berühmter als die Disc-Szene. Anyway, also vielleicht ist es, hier haben wir es doch. Na, schau mal an. Ist nur leider verzerrt, weil irgendwie da jemand einen YouTube-Film hochgeladen hat, ohne zu verstehen, wie es geht. So, das war 82 die Nummer, also da gab es Frisbees, so elektrisch geladene Frisbees, mit denen man die anderen Programme ausschalten kann. Da da ist das natürlich dieses Spark dran angelehnt. Und natürlich kann man jetzt auch so eine Physik unterbringen, kein Problem, das geht alles. Sie müssen ja nicht so tun, als sei es Squash, Sie können ja dann auch Quidditch spielen. Also das ist, steht Ihnen dann frei bei Quidditch, da wird jeder speien. Aber Sie können natürlich ganz andere Sportarten aufbauen. Wir sind gespannt, wir werden uns das sicherlich mal anschaffen, dass man es hier spielen kann. Sie brauchen zwei Virtual Reality Headsets, die wir haben, und dann können wir mal schauen, ob das wirklich eine neue Sportart ist oder mehr so ein Gimmick. Gut, damit bin ich mit der Vorlesung zu Ende. Wenn es keine Fragen gibt, in Klammern nein, danke ich für die Aufmerksamkeit und wir sehen uns nächste Woche Dienstag wieder.